An einem frisch gebackenen Donnerstag ein frisch geschwebeltes Kölsch-Fußballherz, was willst du mehr?
Ja, und nicht nur Fußballherz, Mann. Wir haben noch nie so viel über Volleyball geredet, wir haben noch nie so viel über die German Beach Tour geredet. Also die ganzen Volleyball-Fetischisten und Volleyball-Cornichons oder wie ihr euch auch immer nennen wollt. Die ersten 40 Minuten gehören euch und hinten raus gibt es natürlich viel Fußball. Leverkusen verliert endlich mal ein Spiel oder leider mal ein Spiel.
Ich wollte gerade sagen, also endlich, das lasse ich dir nicht durchgehen.
Nein, ich hab mitgelitten mit deiner Werkself. Wir haben alle ein bisschen mitgelitten mit dem FC, der es aber verdient hat, runterzugehen. Der VfL Bochum hat sich die Relegation redlich verdient mit einer Arbeitsverweigerung am 34. Spieltag. Und hinten raus natürlich viel NBA, die jetzt in den letzten Wochen auch wieder richtig Spaß gemacht hat.
Ja, also wirklich, jetzt geht's halt so komplett los. Ne? Bald darfst du mich dann auch wieder mit Tour de France zumüllen. Mal gucken, wie sehr ich da dann reinkomme. Aber ich glaube, die geht ja erst im Juli los, oder?
Ja, ist noch ein bisschen hin. Ey, wie gesagt, der Sommer ist, wir haben eine EM. Die Tour steht an, wie jedes Jahr. Olympia ist dann auch noch irgendwie im Nachhinein. Deswegen, ein sportgeladener Sommer. Und deswegen auch heute wirklich mal wieder eine sportgeladene Episode. Also wir sind quasi nur mit On-Topic bei jetzt fast 1:20 rausgekommen.
Ja, ich durfte noch kurz über meine Bachelorarbeit berichten, aber was dabei rausgekommen ist, erfahrt ihr in den nächsten Stubaschen 120 Minuten. Von daher viel Spaß
damit. Er kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Was war der Schiff-Block? Und Touchdown für New England!
Also wenn das ein Schiri ist, weiß nicht, Digga, soll der Cornflakes 10 gehen, aber...
Noch ein!
Donnerstag 10:27 zur frühen Stunde haben wir uns mal wieder versammelt zu einer frischen Folge von eurem geschwäbelten Kölsch. Gründe werden gleich erörtert. Erstmal hallo Bengt. Wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen. Letzte Woche meintest du ja, so früh haben wir uns noch nie getroffen. Jetzt wird das hier quasi ja so eine Regelmäßigkeit, dass wir uns um 10:30 zusammen telefonieren. Aber ey, 10:30 ist auch wirklich noch, es ist noch tragbar.
Sehr humane Uhrzeit. Also ja. Ich bin jetzt quasi dadurch durch den GBT-Rhythmus bin ich quasi bei 8 Uhr oder 7:37 aufstehen ja häufig gewesen am Wochenende. Ich habe das so ein bisschen jetzt auch für mich übernommen. Also dass ich jetzt auch ohne Wecker quasi normal um 8 aufstehe. Ja, also außer ich gehe jetzt irgendwie bodenlos spät ins Bett, aber das war gestern nicht der Fall. Deswegen ist also 10:30 für mich heute sehr, sehr human und fühlt sich auch sehr, sehr fit und ausgeschlafen an.
Boah, aber krass, also hätte ich tatsächlich nicht gedacht und dir auch nicht zugetraut, dass du dann nach dem...
Du dummes Arschloch.
Ja, nee, aber also ich projiziere das natürlich auch immer von mir auf andere, dass ich das nie schaffen würde, wenn ich dann halt so ein Wochenende immer um 8 aufstehe, was ich erstens nicht schaffen würde und dann das dann unter der Woche weiterzuziehen, boah, weiß ich nicht. Also heute ging der Wecker um 8.30 Uhr, ehrlicherweise Bett verlassen habe ich so um kurz vor 9, ja, habe ich mir dann auch rausgenommen.
Ja gut, also zur Wahrheit gehört auch natürlich dazu, dass ich Montag, glaube ich, bis 10 und Dienstag bis 11 gepennt habe. Aber jetzt die, also
hast
es
du
kam schon der
in deinem
ja, es kam, Rhythmus. Der kurze Abfall kam, aber jetzt, wenn ich wieder in meinem normalen Rhythmus, sagen wir mal, drin bin und die beiden Post-GBT-Tage quasi verarbeitet habe, ja. Da ist 10:30 gut. Aber apropos GBT verarbeitet, was hat das zweite GBT-Wochenende mit dir und deiner Stimme gemacht? Weil du warst ja Sonntag schon auch merklich angekratzt.
Ja, schon. War sowieso eine wilde Woche. Also da habe ich erstmal ein bisschen gebraucht, um alles zu verarbeiten, was da passiert ist. Aber Stimme ist dann auch wieder da. Und ich befinde mich nach wie vor auf dem Weg der Besserung. Also das funktioniert schon alles. Und muss sagen, das Event alleine zu schultern war auf jeden Fall schon ein heftiges Ding, aber hat am Ende geklappt und das ist ja jetzt auch kein Ding für immer. So, Anne wird ja wiederkommen, aber es hat auf jeden Fall trotzdem Spaß gemacht. So, gerade wenn du dann halt in Richtung Finalsonntag schielst, wo wir natürlich auch gerade nochmal aus unserer POV dann mal einmal kurz über Thema Stimmung und hast du nicht gesehen reden müssen. War das anstrengend, aber all in all gut.
Ich habe es bei mir am Montag gemerkt, als ich die Top 10 aufgenommen habe. Und ich war mir zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, wie angekratzt ich in die Stimmlich bin. Aber als ich mich dann hier Montag, wir haben Sonntag auf Montag dann noch in Düsseldorf gepennt und ich bin dann Montag mit dem Zug heimgefahren und habe mich dann irgendwie relativ spät nachmittags hingesetzt und habe probiert, diese Top 10 aufzunehmen und habe da gedacht, oh, da kommt relativ wenig raus. Mhm. Und dann quasi reingegangen in Ingwer. Ingwer und Salbei sind meine Go-To-Moves, was das angeht. Also ich bin kein großer Ingwer-Fan, aber es wirkt einfach wirklich. Und, ja, und Salba ist dann für die Stimme auch immer noch ein bisschen gut. Und deswegen passt das mir auch sehr, sehr gut, dass wir heute erst Donnerstag aufnehmen. Weil, also ich hab sowohl von meinem Arbeitsumfang als auch von meinem, also als auch von meinem Danach-Umfang, so was dann halt abends immer noch los war, habe ich auf jeden Fall spürbar, oder hat die GWT bei mir spürbar ein, zwei Macken hinterlassen.
Ja, gut, aber gehört auch dazu, ne? Vor allem, wenn man dann so ein ganzes Safe. Wochenende durchbuckelt, dann ist es ja auch schon eingeplant, dass man sich danach mal umschauen muss, wie man sich dann regenerieren kann. Also, das war Montag und Dienstag bei mir nicht zu 100% drin. Also, Dienstag musste ich safe arbeiten. Montag hatte ich dann noch ERF-Podcast, den ich noch verarbeiten und hochladen musste, dass ich trotz Feiertag mich ins Büro aufgemacht habe.
Das ist crazy,
hier dann,
ja.
Hier dann aber um 13.30 Uhr, aber trotzdem noch der Erste im Büro war. So, deswegen war dann auch schon in Ordnung. Entsprechend war das schon tough dann jetzt die letzte Woche. Aber gestern habe ich mir dann tatsächlich auch einfach mal einen freien Tag rausgenommen. Habe wirklich einfach mal einen Tag nichts gemacht. So alle German Beach Tour Posts habe ich einfach vorgeplant und hatte dann gestern tatsächlich auch Ruhe. So, ich konnte dann nach Köln fahren, mich da dann nochmal mit einem Kollegen treffen und der hat mich aber noch 2 Stunden warten lassen, was auch absolut kein Problem war. Da habe ich mich irgendwo nach draußen in so einen Biergarten am Rhein gesetzt, habe da ein Weizenbier getrunken. Ey, life was good.
Ja, ich hab's bei dir auf Insta gesehen. Ich wollte gerade schon fragen, ob du einen Kölsch getrunken hast, aber war es dann wahrscheinlich. Auch, okay. Ja,
also
ja,
gut. Das war gestern die Mischung. Start mit Weizenbier für den Geschmack, danach Kölsch fürs Gefühl und Weizenbier fürs Abrunden.
Hervorragend. Das klingt nach einem sehr, sehr runden Mittwoch. Wobei, wenn du das sagst, weil wir hatten gestern hier bodenloses Wetter, aber das klingt ja danach, dass in Köln nie so schlecht war.
Nö, war wirklich äußerst in Ordnung. Also kurze Hose war trotzdem die falsche Wahl, deswegen bin ich auch heute wieder auf lang umgestiegen, weil so ab 16 Uhr wurde es dann schon frisch, wenn dann die Sonne hinter den Häusern verschwunden ist und eine kalte Brise dann an den Knöcheln lang gestriffen ist, aber... Ja, ey, alles in allem sonnig und man konnte sich draußen hinsetzen. Das hatte schon Hand und Fuß. Das hat schon Spaß gemacht. Aber ey, ich darf noch Neuigkeiten verbreiten. Ich bin offiziell Absolvent der Deutschen Sporthochschule in Köln. Ich habe meine Bachelorarbeit bestanden.
GG. Glückwunsch, Mann.
Danke.
Das ist... Ah ja, du erinnerst mich jetzt wieder an Themen, die bei mir dann anstehen werden in nächster Zeit. Ja. Ich bin aktuell ein erfolgreicher Drücker und Schieber, aber es wird passieren. Ja. Ja. Aber also Note zufrieden?
Ja, auf jeden Fall. Also ist eine 2-0 geworden, bin ich mehr als stabil. Zufrieden mit. Das, ja, war, das war gut. Hab das Studium jetzt mit einer 1-8 beendet. Also
das ist fast ein bisschen zu stabil.
Ja, es wäre stabiler gegangen. Es ist gut. Punkt.
Ja, also wollen wir jetzt mal nicht anfangen, eine 1-8 schlecht zu reden. Ich hasse die Leute, die in der Schule so 1er-Noten kaputt reden. Deswegen, das ist schon crazy. Weil ich bin halt mal wieder gespannt, also ich will sie dir überhaupt nicht schlecht reden, aber inwieweit dich diese Note quasi, inwiefern die wichtig ist. Weil ich sage ja, dass die nicht null, also dass die null wichtig ist, du legst dein Portfolio vor, was ja schon sehr, sehr gut gefüllt ist. Und das wird bei jedem Arbeitgeber die Note ausstechen.
Ja, also die Frage ist ja überhaupt, inwiefern ich in nächster Zeit mein Portfolio bei irgendeinem Arbeitgeber vorlegen muss.
Ja, das auch natürlich.
Aber
du wirst jetzt ja, also wahrscheinlich nicht dein Leben lang bei Spontan arbeiten.
Schauen wir mal. Also schließen wir jetzt noch nicht aus. Ich bin da vollkommen zufrieden mit, aber es wird wahrscheinlich jetzt hier und heute das letzte Mal sein, dass ich jemals meine Bachelorarbeitsnote erwähnt habe, beziehungsweise meine Studiumsnote, weil es auch einfach niemanden juckt. So, ist auch vollkommen in Ordnung. Aber auch das halt so ein Punkt, warum ich dann gestern so einen freien Tag genießen konnte, ne? Weil ich dann gestern einfach auch mal frei hatte, weil ich dann nicht mich noch hinknien musste und eine Bachelorarbeit buckeln musste und mich dann auch einfach auf andere Dinge konzentrieren konnte. Und das hat auch wirklich einfach mal gut getan, muss ich sagen.
Das Ding ist jetzt bei mir, also es fängt jetzt so diese Phase an, wo viele Leute, mit denen ich zu tun habe, also oder was heißt viele, jetzt einige zumindest so dieses Thema Bachelorarbeit schon mal abgehakt haben. Ich kenne auch noch ganz, ganz viele, die da bei mir sind und sich da auch noch so ein bisschen vordrücken. Weil das ist lustig, mein Studiengang ist ja, ich habe jetzt vor kurzem erst mit einem alten Kommilitonen gequatscht und wir waren ja, glaube ich, zu Studienbeginn, relativ kleiner Studiengang bei uns, dieses Sport und Medien in Tübingen, waren, glaube ich, so 25 Kommilitonen, die das quasi in dem Jahr angefangen haben zu studieren. Mhm. Was glaubst du, wie viele, ich bin jetzt im 8. Semester, was glaubst du, wie viele von diesen 25 ihren Abschluss schon haben?
2.
3.
Ah, schlecht geraten. Ja, gut, ne? Aber ich meine, Regelstudienzeit eh nur so eine Empfehlung und vor allem, da seid ihr durch Corona ja auch trotzdem noch drin.
Wir haben ja durch Corona mehr Regelstudienzeit bekommen, deswegen. Aber da fühle ich mich auch nicht schlecht. Bloß du hast sie jetzt fertig, Paula ist jetzt quasi fertig.
Ja.
Und das ist, ja, erinnert mich an das, was da jetzt noch kommen mag. Aber Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Und dann ist ja, auch so ein Master jetzt erstmal nicht. Du.
Nicht nur erstmal, das ist also wird auch nicht abgelehnt, kommen. Das ja, okay. Ding. Also ich bin hier bei Spontan sehr zufrieden, habe einfach keinen Bock mehr auf Studieren. Also ich bin jetzt auch wirklich fertig mit Studieren.
100%ig.
Heißt nicht, dass man aufhört zu lernen, so, weil das Lernen hört nie auf und man hat nie ausgelernt oder wie auch immer. Aber ja, also ich bin sehr zufrieden damit, dass das Ding dann jetzt auch vorbei ist. War eine gute Zeit, aber alles zu seiner Zeit. Und dann ist es jetzt auch in Ordnung, wenn man dann mal ins Berufsleben reinstartet und dann auch vollkommen vernünftig da unterwegs ist, in Anführungsstrichen. Weil ich glaube, die Vernunft, die wird bei mir nie zu 100% Einzug halten.
Nö, das glaube ich auch nicht. Aber gerade mit den Voraussetzungen macht's ja nur Sinn, da erstmal den Master sein zu lassen. Und das ist ja dann natürlich auch, also es gibt Berufsfelder, da musst du ihn eigentlich machen, um dann später irgendwie Fuß zu fassen. Ich würde gerade sagen, in unserem Berufsfeld ist ein Master nicht, also nicht zwingend vonnöten. Da würden viele sagen, ist ein Studium nicht zwingend vonnöten, ist schon nice to have, wenn man es hat, irgendwie mal was auch vorzuweisen. Aber ich glaube, da bist du auf einem sehr, sehr guten Weg jetzt, ja.
Der Witz mit Fuß zu fassen und da jetzt irgendwie auf Wollfuß zu gehen, der liegt zwar auf der Straße, den lasse ich jetzt aber mal liegen.
Lass ihn mal
aber,
bitte liegen. Ja, lass ihn bitte liegen.
Den bewahre ich mir dann für irgendeinen Tourstop. Ist mir jetzt auch unter der Woche wieder ein sehr, sehr glorreicher Witz gekommen. Und das, also, okay, ne, da fragen mich ja immer viele Leute so, schreibst du die vorher auf oder kommen die so spontan? Dann jetzt hier mal die offizielle Aussage, ist so ein 50-50-Ding. Also manche Dinge, die kommen mir dann auch einfach spontan. Ja. Aber andere Sachen, wie jetzt dann so unter der Woche, da habe ich dann einen Moment, witzig, den muss ich mir aufschreiben, den bringe ich in München. Dann schreibe ich mir den nieder und habe den dann auf Abruf. Und so hast du dann halt irgendwann dein Portfolio und da kannst du dann deine Sprüche draus rauskloppen. Ist gut.
Was war mit das Bodenloseste, was du am Wochenende gedroppt hast? Weil das ist ja immer so ein bisschen der Trugschluss, auch wenn wir quasi viel Zeit am Wochenende miteinander verbringen. Ich höre ja quasi sehr, sehr wenig von dem, was du fabrizierst.
Ja. Also das Bodenloseste war auf jeden Fall, dass ich gesagt habe, hier du Typ im grauen T-Shirt, mal einmal bitte aufstehen, meine Witze sind auf dem Niveau von deinem T-Shirt und da stand halt Dad drauf und dann wollte ich da drauf gehen, dass das ein Dad-Joke war, aber der Bruder hat sich auch einfach nicht angesprochen gefühlt, dass ich ihn eine Minute lang bitten musste aufzustehen und dann war es auch wirklich einfach schon abgefahren und der war wirklich einfach scheiße, also das war wirklich einfach komplett scheiße.
Aber wenn man lebt oder man stirbt mit seinem Witz, das ist gut.
Wie bitte?
Man lebt oder man stirbt mit seinem Witz. Also ja. Ich ehrt dich, dass du ihn trotzdem durchgezogen hast.
Ja, war gut, aber ja, musste ich dann halt auch einfach mit ins Grab nehmen. Boah, und einer, der war wirklich überragend, da weiß ich aber auch nicht mehr, was es war. Da hat Arne mich aber auch im Publikum instant gefeuert. Dirk steht neben mir und schüttelt nur den Kopf. Ah, doch, genau. Oder war das letztes Wochenende? Nee, kann ja gar nicht, muss ja zwei gewesen sein. Robin schlägt einen Ass und da habe ich gesagt, ist das noch Robin Sova oder ist das schon Rudi Asshauer? Und das war schon, also das war Peak Performance, der war überragend.
Ja gut, Rudi Asshauer. Ich habe nur noch den Melly Paul bekommt einen ins Maul oder so. Den
gibt aufs Maul. Melly Paul gibt aufs Maul, weil okay. Ich bin ja nur noch positiv. Also ich sage ja natürlich, nur, dass Leute Prügel verteilen. Deswegen.
Und du hattest, und das habe ich auch mitbekommen, du hast die Leute exposed, wenn sie nicht mitgeklatscht haben.
Ja.
Der eine Arme mit seiner pinken Kappe, der dann jedes Mal wirklich immer...
Ja, aber also er hat es dann am Ende auch begriffen und das Ding ist, so, also keine Ahnung, war ein Typ, der hat das auch verkraftet, so, das hast du ihm dann auch angemerkt, ich habe danach auch mit ihm Bier getrunken, war alles in Ordnung, aber ja, so stiftet dann halt die anderen da drumherum auch an, ne, und ist dann auch relativ lustig, wenn du dann sagst, ja, alle mitklatschen und oh Leute, ich sehe wieder einen, der nicht mitklatscht, ratet mal, wer es ist, aber ich darf hier keinen mehr bloßstellen und dann weiß auch jeder Bescheid. Nein, war schon gut, also wir hatten eine gute Dynamik jetzt das Wochenende, würde ich mal sagen, und genau, da können wir dann vielleicht auch gerade mal rüber zu dem Streitthema, was es dann Sonntagmorgen gab, warum Kira Walkenhorst denn in ihrem Halbfinale keine Stimmung bekommen hat. Erstmal da, ja, Kacke, verstehe ich. Ich verstehe Kiras Punkt auch auf jeden Fall, dass du ein Halbfinale auf der deutschen Tour spielst und vor allem die Bude voll ist. Ne? Also man muss ja auch sagen, Sonntagmorgen, da waren schon, boah, keine Ahnung, wie viele passen in Düsseldorf rein? 2000? irgendwie sowas in die Richtung.
Na, 1200 passen rein, es waren jetzt, ja, okay. Es war für einen Sonntagmorgen sehr, sehr gut besucht, es war auch besser besucht als den Sonntagmorgen vom ersten Wochenende, was ja für mich natürlich damit zusammenhängt, dass also der Suff am Samstagabend nicht ganz so extrem war wie eben letzten Samstag, weil das Wetter nicht ganz so gut war. Das sind ja hier immer so Kausalitäten, die dann irgendwie zusammenhängen. Und
dass halt eine Kira Walkenhorst das erste Spiel gespielt
auch hat. Auch das und macht also, auf jeden Fall, also ja, auch das macht was aus, weil das erste Halbfinale war schon, also Hater würden sagen, das vorgezogene Finale, wenn du jetzt den Spielverlauf eben mal, also hättest antizipieren können, was bei den Frauen obviously nicht möglich war.
Also aber Hater also, würden war ja sagen, schon, war es doch nicht, weil der Gewinner das Finale verloren hat. Aber, na, deswegen,
ja. Aber es war quasi schon, also es war natürlich ein heftiges Spiel. Und trotzdem, also du darfst gleich deinen Punkt fertig machen. Ich habe ja dann auch das Interview mit Kira gemacht, habe es im ersten Moment gar nicht so 100% also geblickt, weil das ist ja dann auch wieder, um mal mich so ein bisschen zu exposen, wenn ich eine Interviewfrage stelle und da unten stehe, dann überlege ich ja in dem Moment, wenn ja ich die Antwort kriege, überlege ich mir schon die nächste Frage und höre natürlich ja dann irgendwie mit einem Ohr zu. Und hab schon gemerkt, okay, Kira meckert gerade so ein bisschen, aber hab's nicht so richtig verstanden. Und Kira ist ja danach dann direkt auch nochmal zu mir gekommen und meinte so von wegen, ey, nichts Persönliches, aber das musste gerade ja einmal raus. Ich verstehe auch ihren Punkt, aber ich finde, das zeichnet uns auch aus, dass wir jetzt nicht für eine Kira Walkenhorst plötzlich von unserem Plan abweichen. Und wenn unser Plan ist, ja, ey, du bist da jetzt einfach alleine und das ist unmöglich, alleine 6 Finalspiele durchzubuckeln oder dann
plus
auch Halbfinalspiele.
Dazwischen halt auch nochmal hier so ein Zuschauerspiel anzumoderieren, ja, sodass es halt 7 Stunden am Stück Vollgas geben, so das ist... Ja,
ist nein, nicht drin. Ist nicht drin.
Ja, 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 aber auf der anderen Seite, du kannst das Ding ja auch genauso umdrehen. Stell dir vor, du sitzt da um 11 Uhr morgens gerade noch leicht verklatscht irgendwie im Publikum und wirst dann halt schon Vollgas angeschrien. Okay, dann kriegst du dich da vielleicht hin. Aber ja, in 3 Stunden Newsflash, da geht's dir gar nicht mal mehr so gut, wenn du dann halt 3 ja Stunden wirklich auch Gas geben musstest. Man muss das Ding auch schon ein bisschen aufbauen. So, du kannst da nicht morgens schon reingehen und sagen, yo, ey, hier, heftiges Spiel, jetzt geben wir Vollgas. So, ja. Hat im Finale keiner mehr Energie. Also es geht ja auch schon dahin. Und wenn ihr das mal beobachtet, dann werdet ihr auch schon feststellen, so die ersten 3-4 Spiele, die dann auch moderiert sind, die gehen wir jetzt auch noch nicht dahin, dass die Crowd komplett angepeitscht wird. So, da wird dann halt ein bisschen moderiert, wird dann auch mal gesagt, so kommt, wir holen sie zurück. Hey, 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 aber nicht, kommt, alle Gas jetzt, ja, 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 halt voll in die Fresse. So, es baut sich halt einfach auf und so dann halt auch an einem Sonntagmorgen und gerade an einem Finaltag ist das unfassbar wichtig. So gerade an einem Finaltag musst du das halt timen. Das ist, glaube ich, diese Periodisierung, die du in deinem Sportstudium innig lieben gelernt hast, nee, dass du dann halt zu einem möglichen Finale auch an deinem absoluten Leistungslimit bist. Und ja, das kannst du auch aufs Publikum projizieren, weil auch die wollen dann halt im Finale eine heftig kranke Stimmung haben und ja, ich kann dann natürlich verstehen, dass man da aus Spielerperspektive in einem Halbfinale steht und sich denkt, ja, jetzt läuft die Musik hier durch und das Publikum ist ja eigentlich da, aber da ist dann keiner, der es anheizt, der DJ gibt hier jetzt auch nicht Feuer. So ja, aber da hast du halt als Zuschauer auch keine 8 Stunden am Stück Bock drauf. Und wenn es um 11 Uhr morgens losgeht und das Finale um 18.40 Uhr abgepfiffen wird, so ja, der Mathematik zufolge hast du dann 7 Stunden 40, die du einfach auch mal... aufgefordert wirst, Gas zu geben und das hältst du als Zuschauer nicht durch. So, ich verstehe die Kritik, ich halte sie an der einen oder anderen Stelle aber für nicht unbedingt zu Ende gedacht.
Ja, und sind wir mal ehrlich, wir müssen die Kritik jetzt auch nicht größer machen als ist. Es ist nicht das erste Mal, dass sich irgendjemand mal über was beschwert. Natürlich, jetzt ist es Kira Walkenhorst, da hörst du vielleicht 2-mal hin, aber das ist alles in allem schon, also ein kleines Fitzelchen auf einem sonst sehr, sehr guten zweiten Wochenende, was auch, wenn wir mal ehrlich sind, unter nicht ganz so einer glorreichen Sternenstand wie das erste Wochenende, weil wir haben einfach jeden Tag auf den Wetterbericht geguckt und uns wurde einfach jeden Tag eigentlich der imaginäre oder der digitale Mittelfinger gezeigt, weil da war Regen vorgesagt. Wir haben, es war wirklich so, es war jeden Morgen quasi so ein bisschen das Szenario, ey, wohin evakuieren wir, wenn wirklich jetzt die Welt untergeht? Weil das war rein theoretisch jeden Tag möglich und dann ist es mal wieder irgendwie so der Pakt mit dem Wettergott, dass es irgendwie gehalten hat. Ich glaube, wir haben am Ende so, wenn wir mal die Quali rausnehmen, wo es einmal richtig geschüttet hat, hatten wir 20 Regenminuten und das waren jetzt auch keine richtig starken Regenminuten, sondern einfach also echt eine Zeit, wo dann auch die meisten einfach auf der Tribüne ausgeharrt sind. Deswegen dieses zweite Wochenende hätte um einiges unangenehmer werden können. Ich will nicht sagen, dass es dann schlechter geworden wäre, aber das Wetter also steht und fällt halt schon auch viel mit einem Wetter. Gerade bei so einem Outdoor-Event, was sehr auch auf Party ausgelegt ist, So, da hatten wir echt Glück und dann hat es mich einfach auch gefreut, dass es die Menschen Wolle genommen haben. So, dass die Menschen dann auch gesagt haben, ey, haben gesehen, dass Freitag das Wetter hält, weil Freitag war ja noch so ein bisschen spärlich besucht. Und dann sind sie Samstag alle da gewesen und Sonntag ist natürlich klar wegen Finaltag.
Ja, also der Freitag ist dem halt so ein bisschen zum Opfer gefallen, weil Freitag ja aber auch noch free to visit, also das ganze Wochenende ja eh auch. Aber ja, dann gerade am Freitag ist ja einfach offen für alle und da ist dann quasi first come, first serve. Aber wenn du dann halt siehst, okay, ich habe da jetzt keine Verpflichtung hinzugehen, weil ich mir eine Karte gekauft habe. Du guckst auf den Wetterbericht, siehst, okay, 60-70% Regenwahrscheinlichkeit. Ja, dann nimmst du dir nach Feierabend auch noch was anderes vor. So, dann gehst du halt nicht zur German Beach Tour. Der Freitag ist dem halt ein bisschen zum Opfer gefallen, diesem Wetterbericht, der dann einfach halt auch nicht so kommen sollte. Aber
einfach falsch war. Ja.
Das, mein Gott, war dann halt so, war für mich jetzt auch gar nicht so verkehrt, weil da musste ich Freitag auch noch nicht von 15 bis 20 Uhr da einmal wieder Vollgas geben und konnte da die Batterie fürs Wochenende noch ein bisschen laden. Das wäre dann halt Samstag und Sonntag, die dann ja auch wieder perfekt besucht waren, zusammen ein geiles Wochenende verbringen konnten. So, von daher, ich weiß nicht, was wir geopfert haben, aber es hat sich gelohnt, weil Düsseldorf-Wetter hat auf jeden Fall performt und da haben wir eine Menge Glück mit gehabt.
Vor allem so für Mai, ne? Also, weil der Mai ist ja eigentlich so der kleine Bruder des Aprils, was das Wetter angeht. Aber ja, da haben wir einen guten Job gemacht. Weil du gerade gesagt hast, ausverkauft, ne? Timmendorf ist einfach auch der Sonntag ausverkauft. Es ist so crazy. Timmendorf ist Anfang September und du bekommst quasi, also Wochenende ist voll.
So. Das ist, ja, also das zeigt halt auch, auf welchem Weg wir sind, ne? Und das ist herausragend gut. Und also F an alle, die halt jetzt gesehen haben in Düsseldorf 1 und 2, wie geil German Beach Tour ist und die sich jetzt halt erst entscheiden, weil ja, wir haben es geschafft, wir haben Timmendorf jetzt einfach schon ausverkauft.
Vor allem auch F an mich, weil ich wäre genau derjenige, der sagt, ja, mal gucken, ob wir es dann machen.
Ja.
Und ich würde dann natürlich am Ende sehr, sehr gerne hingehen, aber ich wäre halt zu faul, mir jetzt im Mai schon ein Ticket dafür zu besorgen. Ja. Und dann stehst du da so im Juni, Juli, siehst noch die anderen Tourstops und denkst dir so, ja, es wäre eigentlich echt cool. Also wäre echt cool, da in Timmendorf dabei zu sein, gehst auf die Website, siehst, ja gut, kannst du Donnerstag, kannst du noch hingehen. Und
ja. Selbst,
weil selbst ja auch der Freitag ist schon gut. Ist schon sehr, sehr gut besucht, gerade auch Absolut. Im Vergleich zum letzten Jahr. Aber die ganz einfache Aufforderung für euch, die Tourstops, also außer Heidelberg, sind ja alle noch zugänglich, wobei auch München schon weit fortgeschritten ist.
Ja.
Deswegen, wir haben es jetzt, glaube ich, in Düsseldorf gesehen. Klar, Timmendorf ist nochmal outstanding, aber das kommt schon, also es ist schon auch ein ähnlicher Vibe, der da auf den Tourstops herrscht. Und deswegen, ich glaube, jeder hat gemerkt, dass man sich das sehr, sehr gerne mal in den Kalender eintragen kann und da ein Wochenende mit uns eine sehr, sehr geile Zeit verbringen kann.
Boah, Junge, also München wird auch wieder so der komplette Overkill, ne? Also wirklich für mich sowieso, weil am Freitag bin ich noch in Gelsenkirchen bei Taylor Swift, werde mich dann abends noch in den Zug setzen, Samstag, Sonntag da durchballern, mal gucken, ob wir dann unter der Woche zurückfahren oder ob wir uns eine Zeit in München da machen. Und dann geht's halt, ja, das Wochenende drauf mit Taylor Swift in München weiter und wir sind halt Luftlinie 200 Meter davon entfernt und werden unsere eigene T-Swift-Party feiern. Also da werde ich Oskar schon noch drauf briefen, dass wir halt die ganzen Swifties, die kurz davor sind, ins Konzert zu gehen, auch mal abholen müssen. Weil, also ganz ehrlich, wenn du dann sagst, okay, nee, wir haben unseren Sitzplatz, wir müssen uns jetzt nicht schon urfrüh anstellen, aber wollen ein bisschen den Olympiapark sehen und dann merken, ah krass, da hinten wird ja Taylor Swift Musik gespielt, ah krass, Bierchen für 3,50, so ja, da kriegst du dann halt auch schon mal deine Hütte mit voll, das wird schon überragend und München sowieso hat ja letztes Jahr schon gezeigt, was es drauf hat und wie viel Bock es auf Beachvolleyball hat. München kann schon auch einen anderen Legendenstatus dieses Jahr erreichen.
Ja, aber sie müssen erstmal nachlegen, weil gerade Düsseldorf 1 am ersten Wochenende hat da schon nochmal eine neue Benchmark gesetzt. Aber ja. Ist auch gut, dass sich hier die ganzen Münchner Freunde und Freundinnen da nicht drauf ausruhen, auf ihren erstjährigen Lorbeeren. Gut,
ja.
wollen wir einmal noch ein bisschen sportlich machen?
Müssen wir auf jeden Fall, weil wir haben gerade ja schon noch drüber geredet, dass es nicht das vorgezogene Finale war, weil das Finale dann auch nochmal eine Dramaturgie bekommen hat, die ich niemals hätte kommen sehen. Also Paula Schürholz und Janne Uhl ziehen dann gegen Kira Walkenhorst und Lisa Schneider in dieses Finale ein und werden im ersten Satz mal sowas von krank zerfickt. So, das muss man ja auch einfach so formulieren, dass sie im ersten Satz überhaupt kein Land gesehen haben, dass du da gemerkt hast, okay, Kira und Isa, wenn die ernst machen, so ja, dann ist für das junge wilde Team Schürholz-Uhl da relativ wenig zu holen. Aber Alter, dann gehen die in Satz 2 rein. Weiß ich, hast du Finale kommentiert?
Nee, ich hab's nicht kommentiert und ich hab auch, also ich würde mir ja anmaßen, dass ich mittlerweile weiß, wo man sich in diesem Stadion platzieren muss, dass man schwierig auf Kamera einzufangen ist. Mhm. Und deswegen habe ich mich links oben auf die Tribüne gesetzt und habe das Finale da geguckt, um auch so ein bisschen aus dem, also ich wollte vermeiden, dass da irgendjemand eine Kamera vielleicht dann immer mal wieder in einer Pause auf mich setzt, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist. Und ich weiß nicht, ob das dumm klingt, aber ich habe selbst nach dem ersten, also im Nachhinein kannst du es natürlich jetzt immer sagen, aber ich habe das auch on stream schon das ein oder andere Mal erwähnt. Ich habe selbst nach dem ersten Satz nicht so gedacht von wegen, oh scheiße, das könnte jetzt hier so wirklich eine Rasur werden. Weil was du zum ersten Satz dazu machen musst, oder dazu sagen musst, ich fand Paula und Jonna haben im ersten Satz nicht schlecht gespielt. Mhm. Sondern im ersten Satz war einfach, man, Isa Schneider hat da wieder dieses eine Go-To-Spiel, die hat einfach alles abgewehrt, Kira hat auch keinen Fehler gemacht und das passiert dann, weil natürlich müssen wir uns nicht drüber unterhalten, wenn die beiden Spitze spielen, sind sie viel besser. Dann sind sie auch für mich das beste Team im Teilnehmerfeld gewesen. Und das haben sie in diesem ersten Satz, also auf eine Art und Weise da auf den Court gezimmert, dass du dir einfach dachtest, okay, das ist jetzt bitter für Paula und Janne, weil die bis dato ein überragendes Turnier gespielt haben, dass es jetzt so zu Ende geht. Aber ich dachte auch schon, ich glaube nicht, dass die das so durchspielen. Und so ist es ja dann auch gekommen. Weil es ist jetzt auch nicht so, dass Paula und Jana im zweiten Satz plötzlich angefangen haben, viel, viel besser zu spielen. Die haben ein, zwei weniger Eigenfehler gemacht. Aber vor allem das Niveau von Isa und Kira ist ein bisschen abgeflacht, ein bisschen normaler geworden. Ja. Und dann war es genau dieses geile Finale, was man sich, glaube ich, auch irgendwie erwartet hat.
Ja, und vor allem möchte und muss ich da auch einfach unsere MVP von Düsseldorf 2 rausstellen, nämlich Janne Uhl. Also die das ganze Turnier über halt auch schon so krank performt hat. Also es war ihr zweiter Auftritt im Hauptfeld der German Beach Tour nach München 2 in 2022, wo sie direkt rausgeflogen sind. Also da hatten wir ja noch einen 12er-Baum Double Out und da sind sie dann halt Neunte geworden, also sind direkt 1-2 gegangen. Und damals noch mit Annika Brandt. Und ja, seitdem sich halt ein bisschen hochgespielt, jetzt mit Paula dann eine erfahrenere Partnerin an der Seite und also die Frau ist 18, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass sie schon ewig auf dieser Tour dabei ist oder dass sie schon ewig viel Turniererfahrung hat. Und dann spielt sie dieses Turnier auf einem anderen Niveau. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Blocks sie hatte, aber also blockt sich da wirklich von Spiel zu Spiel immer höher und höher. Und auch im Angriff sah das einfach so unfassbar gut aus, was sie gespielt hat. Du hast halt gemerkt, sobald Janne an den Ball kommt, wird es gefährlich. Und egal in welcher Situation, das war eine Masterclass.
Ja, also bei Janne fand ich, also was ich so outstanding fand, ist dieses, das habe ich auch mit Tim häufig im Stream gehabt, so die macht keine Rookie-Mistakes. Man, die ist 18 und eine 18-jährige Blockerin hat von den Anlagen alles, um mal später auch richtig, richtig gut zu werden. Aber was siehst du denn häufig eben, dass du dann irgendwie in Momenten shaky wirst, dass du vielleicht mal irgendwie so ein, zwei leichte Dinger liegen lässt und das ist einfach bei Janne nicht passiert. Und dann hat sie einfach so diesen, und das muss man beiden zugute halten, die hatten auch schon irgendwie Glück, dass sie schnell in diesen Flow reingekommen sind und haben dann natürlich auch diesen Flow irgendwie geschafft, übers Wochenende mitzunehmen und sich dann so von ein, zwei kleinen Knackpunkten, wie wenn sie jetzt mal einen Satz gegen Melly und Mary verlieren, dann nicht irgendwie rausbringen lassen, sondern einfach trotzdem ihren Stiefel weitergespielt. Und das ist nicht normal für so ein junges Team. Also ja. Der Klassiker ist, du hast mal immer wieder Peak-Momente und lässt mal so durchblitzen, was du imstande bist zu spielen, aber du spielst das nicht über ein Turnier hinweg. Und deswegen finde ich es auch im Nachhinein, so wie wir es eingeordnet haben, das ist die krasseste Storyline, seitdem wir die GBT auf Twitch machen. Also 100%. Das gab es so noch nicht, dass ein Team aus der Quali das Turnier gewinnt und dann vor allem das Team, das aus der Quali ein Turnier gewinnt, ist, also die eine, klar, Paula ist jetzt 22 und spielt schon ein bisschen Tour, aber hat bis dato noch nie Halbfinale gespielt. Mhm. Und Janne ist das zweite Mal erst dabei. Und das erste Mal kannst du für mich eigentlich nicht so richtig zählen, weil das war halt so ein Nachwuchsteam und die haben einfach mal hier sich irgendwie so auf die Tour gewurschtelt und wurden da dann zweimal überfahren. Aber das passiert ja normalerweise nicht. Und dann, du kannst nicht mal sagen, dass sie Glück mit dem Baum haben, weil guck mal, wen die geschlagen haben. Also sie schlagen zweimal Mary und Melly, die letztes Jahr so für mich das Rising-Team waren. Die schlagen Leo Klinke und Kim van der Velde und dann oben drauf kommen einfach Kira und Isa im Finale. So. Also was ist das für ein Turnierbaum? Du kannst auch nicht irgendwie sagen, ja, die hatten Losglück und haben sich halt irgendwie so durchgewurschtelt und am Ende gewinnen sie das Turnier halt, weil irgendwie Team XY fehlen. Aber es ist ja nicht so, sondern die schlagen einfach mit das Beste, was da auf diesem Turnier rumgelaufen ist. Und ja, also das wird eine ganze, ganze Weile bleiben.
Ja, halt vor allem gegen Kim und Leo haben sie es ja auch einfach deutlich gemacht, ne? Die haben da von vornherein keine Zweifel dran aufkommen lassen, dass sie da durchgehen werden, schlagen die beiden zu 15 und zu 17 und waren einfach besser. Also sie waren besser in allem, was sie getan haben, haben konsequenter zu Ende gespielt und haben dann sicherlich auch einen Martin sehr stolz zurückgelassen. Und Sam, das Lieblingskuscheltier von Janne Uhl. Also wirklich, was diese Frau auch am Mikrofon leistet, das kannst du ja keinem erzählen. So Donnerstag nach dem Win in der Quali sagt sie so, yo, ihr werdet alle platt gemacht. Und dann macht sie alle platt. Und dann frage ich sie, ja, was würdest du aufgeben, um die ganze Saison keine Tour mehr zu spielen? Ja, schon mein Kuscheltier. Also so wirklich einfach ehrlich auf süß und so ehrlich zu sich selbst auch einfach. Und unverstellt, unverblümt. Und ich glaube, da werden wir auch wirklich eine ganze Menge Freude noch mit haben. Und die nächsten Jahre, die sind stimmungstechnisch gesichert, weil es Janne Uhl jetzt gibt und weil sie uns auf der Tour hoffentlich auch noch lange begleiten wird.
Ja, aber lass mal bitte jetzt nicht den Fehler machen und plötzlich das dann für normal nehmen, dass die jetzt jedes Wochenende Halbfinale spielen müssten. Weil, also, es wird nicht passieren. Die werden auch in diesem Jahr, und das werden sie wahrscheinlich nicht hören wollen, aber die werden auch in diesem Jahr noch Turniere haben, wo du dann vielleicht mal 1-2 gehen wirst. Und das ist dann auch mehr als normal. So, ja. Das ist dann mehr als normal, dass du dann auch jetzt vielleicht mal so einen kleinen Downer bekommst. Aber trotzdem, alles, was da jetzt in dieser Saison noch passiert, ist nur noch Bonus, ist nur noch on top. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich, und das kann ich ja auch nochmal sagen, man, auch, dass das dann das Düsseldorf-Turnier geworden ist, so von wegen, Paulas Eltern waren da, Jannes Eltern sind am Sonntagmorgen aus Nürnberg, glaube ich, irgendwann um 3:30 haben die sich ins Auto gesetzt. Und das ist ja dann auch irgendwie schon nochmal besonders, dass du das dann irgendwie so diesen Moment an einem Ort zelebrierst, wo dann auch irgendwie viele dabei sind, die du gern hast. Und dass dann das irgendwie... Es hat irgendwie gut gepasst. Also ich glaube, wenn die sich jetzt im Nachhinein irgendwie nochmal einen Tourstop aussuchen würden, den sie gerne gewinnen, wo dann auch das ganze also Surrounding irgendwie dazugehört, dann würden sie Düsseldorf nehmen. Und ja deswegen war das natürlich auch für mich ein sehr, sehr schönes Wochenende.
Wir haben gar nicht Rookie of the Year, oder? Wir haben nur Most Improved Player, oder?
Ja, Rookie hatten wir letztes Jahr nicht, weil von wegen, also war halt schwierig, weil du nicht diesen Rookie hast. Weil nochmal, es ist nicht normal, dass ein Rookie auf die Tour kommt und Spiele gewinnt. Das ist nicht normal.
Ja, also müssen wir mal gucken, ob wir jetzt einen Rookie Award auf jeden Fall auch wieder einführen werden. Weil, also den kannst du jetzt schon abpfeifen. So, da wird nichts kommen, was da jetzt noch drüber kommt. Aber ansonsten, Most Improved, den hast du dann im Zweifel halt auch schon vergeben, weil du From Zero dich einfach to Hero gespielt hast. Und deswegen, also das war schon wirklich überragend und hat eine Menge Spaß gemacht. Und ich glaube, damit können wir auch Frauenfeld zumachen und können einmal kurz rüber gucken zu den Männern. Auch ein Max Just spielt sein erstes Finale und blockt und vor allem defendet sich in sehr, sehr viele Herzen, weil er zusammen mit Robin Sova dieses Turnier gewinnt. Und muss ich auch sagen, war cool. Ich war mir unsicher, was aus den beiden wird. Ich war mir unsicher, was Robin Sova und Max Just dann auch zusammen performen können, weil es halt eben zwei eingestammte Blocker sind. Und ich, also ist nur mein persönliches Gefühl, ich glaube schon, das ist die schwierigere Kombi, als wenn du zwei Defender hast, die aber beide relativ groß gewachsen sind, wo der eine in Anführungsstrichen...
Wie bitte? Das ist ein Hot-Take zu sagen, dass zwei Blocker wahrscheinlich nicht ganz so spielfähig wie zwei Abwehrspieler sind.
Ja, also deswegen hier Ball-Knowledge und sowas, ne? Und deswegen war mal spannend zu sehen, wie sie sich dann halt auch zusammenschlagen. Aber man hat den Jungs vor allem angemerkt, so, die haben einfach Bock auf Zocken. Die haben Bock zusammen zu spielen. Gerade was bei Robin so ein bisschen das letzte Jahr gefehlt hat, war so dieses Grinsen auch auf dem Feld. Dass er dann in München 1 oder 2, glaube ich, mit dem Herrn Samoilovs dann auch mal zusammen wieder hatte. Aber ihm hat so ein bisschen die Spielfreude gefehlt und mit Max ist die halt einfach zu 100% zurück. Und auch diese Rallye da im Finale, wo Max dann einfach 3 Dinger von Jonas Reinhardt, die er mit Mach 7 reinkacheln will, abwehren kann. Das hat einfach schon gezeigt, okay, da stimmt wieder eine ganze Menge bei den beiden und bin ich sehr gespannt, aber kann was geben.
Ja, also schon mal vorneweg, ich sage auch da, und das ist für mich ein ähnliches Phänomen wie bei Paula und Janne, das hat sich jetzt an dem Wochenende alles schon sehr, sehr gut angefühlt und alles sehr, sehr harmonisch angefühlt. Auch die werden diese Saison nicht so durchspielen, auch die werden 1-2-Ergebnisse haben und dann wird ein Robin Sova auch nicht mehr so häufig auf dem Feld grinsen, aber ich gehe natürlich vollkommen mit, dass das, glaube ich, gerade für Robin irgendwie nochmal was Neues, Erfrischendes ist. Und Max ist, ey, sage ich ganz ehrlich, der wäre sein Leben lang ein undersized Blocker gewesen. Also der wächst ja nicht mehr. Und als Abwehrspieler, guck dir mal die Maße an, natürlich ist er jetzt nicht innerhalb von einem Winter plötzlich jetzt, also Erik Stadi Prime geworden, aber das braucht er noch ein bisschen, aber trotzdem so die Touches, die er hatte und dann auch, finde ich, immer einen guten Read, also der wusste früh, was passiert und hatte dann natürlich auch 1-2 Bälle, die er vielleicht dann in einem Jahr besser kontrolliert, aber ich bin an sich Fan von diesem Move, mal zu sagen, komm, wir probieren dich einfach mal als Abwehrspieler aus. Ja. Weil gerade das jetzt ja in der Phase, wo du auch bist, ne, Olympia-Zyklus ist schon mal abgefahren, es wird dann nächstes Jahr wieder alles neu gemischt ohne jetzt zu sagen, dass Max Just 2028 Olympia spielen muss. Aber ich finde den Schritt ganz gut. Und ich habe auch, wusste nicht so richtig, was mich von dem Team erwarten sollte. Und gerade in dem Männerteilnehmerfeld, das wir an diesem Wochenende haben, was wide open war, glaube ich, haben die beide irgendwie die Chance genutzt. Dann muss ich auch mal gucken. Die dominieren das Turnier ja. So, die gewinnen ja jeden einzelnen Satz. Das knappste Satzergebnis ist 1-18. Ansonsten gehen die quasi immer zu 14, 15 oder 16 drüber. Und das ist, dann sind wir beim Thema, das ist auch nicht normal für ein neu zusammengestelltes Team. Deswegen, ja, also wir haben irgendwie zwei geile Storylines da am Wochenende gehabt und ich gönne das Robin und Justi natürlich auch.
Ja, absolut. Und dieses zu 18 war vor allem direkt im ersten Satz und danach auch einfach perma dominiert. Also dagegen die Harmsies, die natürlich auch wieder ein überragendes Turnier gespielt haben, ne? Wollen wir mal auch nicht unter den Tisch fallen lassen, die sich wieder durch die Quali-Boxen und wieder ins Halbfinale kommen. Also ich stecke da in der Mathematik noch nicht zu 100% drin, aber ich glaube, allzu viel fehlt nicht mehr, dass sie sich dann auch von Seed 1 der Quali dann auf einen Hauptfeld-Seed auch einmal durchmogeln können und das haben sie sich auch verdient, weil auch die Jungs wirklich geile Zocker zusammen dieses Jahr. Aber ja, also Max und Robin, da kann schon auch wirklich noch eine Menge passieren und ich freue mich auch einfach drauf. Hätte mir ein bisschen mehr noch von, also oder ja, nee, das ist zu viel gesagt, aber ich hätte, und habe ich ja letzte Woche auch gesagt, mein Hottag war, dass Momme und Erik dieses Turnier gewinnen werden. Ja, sie sind jetzt nur Dritter geworden, aber in diesem Halbfinale war es ja auch geisteskrank knapp. Es ist kein Satz dabei gewesen, der nicht in die Verlängerung ging. Also ich glaube, der erste wird erst nach 26 Punkten entschieden, der zweite geht 22-20 aus und der dritte dann 17-15. Waren ein, zwei Entscheidungen dabei, mit denen Momme und Erik dann am Ende auch gehadert haben, warum sie es dann nicht durchgeschafft haben. Aber auch die beiden sahen richtig, richtig gut aus und ich glaube, ein Erik Stadi tut dem Momme Lorenz verdammt gut, also weil da steckt eine Menge Potenzial drin. Bei allen Witzen, die aus dem Spontan-Kosmos immer in Richtung Momme Lorenz geschossen werden, muss ich sagen, zeigt er es dieses Jahr allen, dass da auch gerne mal einmal gesilenced werden kann, weil der Junge sich einfach verdammt gut entwickelt. Also der ist jetzt gerade 20 Jahre jung, sammelt da Killblock um Killblock und holt dann auch mal den einen oder anderen guten Angriffsschlag raus und ich glaube, da tut halt auch diese Connection mit Erik, der ihm da die Sicherheit gibt, okay, wenn mal der Block nicht stimmt, dann hast du einen guten Defender hinter dir und auch wenn dein Angriffsschlag mal nicht sitzt, scheißegal, dann holen wir uns halt den nächsten Punkt. So ein Erik strahlt eine Sicherheit auf dem Platz aus, die Momme verdammt gut tun wird dieses Jahr und was man jetzt in den ersten Tourstops, glaube ich, auch einfach sieht, dass er eine Menge Potenzial in sich hat und auch da in den großen Spielen performen kann. Klar, fehlt noch ein bisschen was, um dann auch so ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, Finale wäre durchaus möglich gewesen, aber ja, Reinhard Sievers hatte dann im entscheidenden Moment einfach ein bisschen mehr Glück auch einfach auf der Seite, weil also das war ein 50-50-Spiel, das kann in beide Richtungen fallen und dann brauchst du halt dieses Quäntchen dabei, aber das hatten dann in dem Fall Jonas und Milan auf ihrer Seite, aber ich glaube trotzdem noch dran, dass für Momme und für Erik eine ganze, ganze Menge geht dieses Jahr.
Boah, das war viel Input banked. Du hast angefangen bei den Harmsies und bist rausgekommen bei Momme Dings und hast quasi einmal das Männerteilnehmerfeld durchgegangen. Aber ich sage mal, nö, du hast viel Richtiges gesagt. Ich finde, also Hot Take geht mir bei Momme und Erik zu weit. Für mich ist das kein Hot Take mehr. Ich finde es auch, ja. Ich finde, die wurden am Anfang vielleicht kurz einmal underrated, aber nicht, also es ist logisch, dass das funktioniert und es ist für mich auch logisch, dass Momme neben Erik funktioniert. Ich finde, das größte Lob, was du dem ja machen musst, ist, dass am Ende Sideout über Erik gespielt wird. Also, ja. Und sie das Spiel auch so ein bisschen über Erik gewinnt, weil es ist ein Ball, der am Ende weggeht. Deswegen kannst du nicht sagen, du gewinnst das Spiel jetzt über den Spieler. Aber nö, deswegen, die sind auf jeden Fall angekommen da oben in der Spitze der GBT. Ich bin mir sicher, dass die ein Turnier gewinnen werden in dieser Saison.
Ja.
Ja, und zu all dem, was du über die Hamsis gesagt hast und über Reinhard Sievers gesagt hast, schieße ich mich an. Also cool, dass beide im Halbfinale sind. Ja, auch irgendwie so die einzelnen Storylines, ne, Hamsis, die sich da wieder durch die Quali boxen, die es trotzdem immer wieder schaffen, an so einem Turnier auch mal ein Team zu schlagen, was eigentlich rein theoretisch, glaube ich, besser ist als sie. Aber das ist dann auch eine Leistung, diesen Skill zu haben, dann vielleicht auch bei einem anderen Team so ein bisschen mal Prozente wegzunehmen und dann diese Chance zu nutzen. Und bei Milan Sievers ist halt vor allem, also der Sprung allein nochmal zum letzten Wochenende, der ist viel, viel sicherer wieder, der schafft es wieder, Situationen besser aufzulösen. Deswegen, ich glaube auch, dass wir beim Männerteilnehmerfeld, also werden wir häufiger die Situation haben, dass es wide open ist und dass du da drauf guckst und sagst, ey, du hast irgendwie 5 Teams, die das Turnier gewinnen können. Und das ist geil.
Ja. Ey, auf jeden Fall. Vor allem haben wir uns ja letzte Woche noch zusammengesetzt und da einmal so ein bisschen drauf geschaut und gesagt, so, ja, der ganz, ganz große Name, der fehlt halt. Weil
aber den brauchst
eben
du auch nicht.
Winter Pretschner dabei waren. Was sagst du?
Den brauchst du nicht.
Also. Nö, absolut. Und gerade das macht es ja auch aus. Also auch die Wölfe waren ja kurz davor, in dieses Halbfinale einzuziehen bei ihrem Spiel dann gegen Reinhard Sievers. Und auch das hätte dann passieren können. So, du hast gerade wirklich auch einfach 5-6 Teams, die unsagbar dicht beieinander sind und die dann halt ihre Schlachten so zusammenschlagen. Ne? Und natürlich war dann auch das ein oder andere Team, was dieses Wochenende gefehlt hat, war dann ja auch noch eine kleine Konkurrenzveranstaltung auf Norderneida unterwegs, die auch, und das muss man auch einfach neidlos anerkennen, die auch geile Bilder produziert hat. Also da wirklich das White Sands Festival habe ich nur am Rande mitbekommen, weil Newsflash, wir haben schon auch viel zu tun gehabt dieses Wochenende. Aber ja, also die hatten ja genauso Glück mit dem Wetter, ne? Und wenn du dann auf Norderney wirklich am Sandstrand direkt an der, oh, jetzt könnte ich mich blamieren, Nordsee?
An der Nordseeküste.
Ram, pam, pam, pam. Ja, aber wenn du da an der Nordsee ein geiles Venue hast, so, ja, dann lockt das auch die Leute und dann lockt das auch viel Laufpublikum. Und also wenn das da dann nicht funktioniert, dann muss schon eine ganze Menge schief gehen. Aber hat funktioniert. Ey, und auch da, das ist natürlich eine Veranstaltung, die wir nicht betreuen, aber alles, was den Sport nach vorne bringt, macht uns ja am Ende auch glücklich.
Ja, aber auch das ist ja, also dass das White Sands Festival funktioniert, ist auch nichts Neues. Und das ist ja auch jetzt nicht die Gegenveranstaltung gewesen, die so ein bisschen uns das Turnier, ich will jetzt nicht sagen, also einen kleinen Hauch von Wettbewerbsverzerrung gegeben hat, sondern dass halt der Nations Cup da leider auch noch reingeschallert hat und Nates und Joni dann da verletzungsbedingt absagen mussten. Alles Gute, Joni, ich hoffe, du bist nächste Woche oder dann in Bremen wieder am Start. Das war ein bisschen schade, aber ansonsten hat das White Sands Festival ja mit unserem Turnier jetzt nichts zu tun gehabt. Ich glaube, Auenbrock-Ferge haben da gemeldet, aber die mussten auch wegen ein, zwei Sponsoren. Aber ansonsten gab es da jetzt ja keine großen Überschneidungen. Und für die Teams, die dann in der Quali rausgegangen sind, hat das ja dann da schon auch nochmal Sinn gemacht zu punkten. Weil ey, an so einem Wochenende, und da hättest du rein theoretisch auch drüber reden können, es hätte sich schon auch, also für den einen oder anderen gelohnt, ein bisschen zu taktieren, zu sagen, okay, dann spielst du vielleicht lieber das schlechter besetzte White Sands Festival oben auf Norderney und holst ein, zwei Punkte mehr. Aber gut, auf der anderen Seite siehst du, also Paula und Janne hätten dann wahrscheinlich auch eher taktieren sollen und White Sands Festival spielen. Ja, Pustekuchen, ihr mal das Turnier gewonnen. Deswegen, ich bin immer kein Fan von diesem Taktieren-Spiel am Ende. Irgendwie das Turnier, wo du, also das bestmöglichste Turnier, wo du reinkommst. Und das haben alle gemacht. Und deswegen, glaube ich, war das viel Beachvolleyball fürs Wochenende. Das war auch schon wieder sehr, sehr viel Beachvolleyball für diesen Podcast. Aber ist gut.
Ja, also auch, ich glaube, so einen langen Beachvolleyball-Take hatten wir tatsächlich noch nicht.
Dass das musst du auch mal
quasi nur um Beachvolleyball geht. Wir müssen die Community auch einfach abholen.
Ja, ist gut. Bengt entwickelt manchmal, also langsam wirklich Ball-Knowledge. Es sind noch ein, zwei, aber also das wird, das ist gut. Und deswegen können wir auch 40, gut, das waren jetzt nicht 40 Minuten, aber da können wir 20 Minuten über Beachvolleyball reden. Also Hater würden sagen, da war viel, ja egal, wir lassen die Hater reden.
So lass ich auch Liv reden, die besagt, ich bin unlustig.
Das war noch einmal, ich weiß, du machst das nicht, aber das war ja so ein crazy Fishing for Compliments, Bengt. Ich hätte dir erzählen können, wenn du diese Story postest, du wirst danach sofort natürlich deine DMs überschwemmt bekommen, von wegen, wie toll du bist. Dann kennst du unsere Community noch nicht gut genug.
Ja, Liebe geht raus an die Community, weil das war wirklich schön. Und vor allem, also den Hate-Kommentar, ne, den fand ich auch einfach witzig. So, das war ja auch wirklich, ich zehre manchmal auch schon davon, dass die Leute mir halt wirklich auch einfach so dämlich einfach Bullshit feedbacken, so, du bist unlustig. Ja, Newsflash, mich wird auch nicht jeder witzig finden. So, das ist auch vollkommen in Ordnung. Die Dedication dann zu haben, mir da in die DMs zu sliden, fand ich auch einfach schon wirklich herrlich. Aber das war wirklich eine schöne Welle, die da dann hinterher kam. Ich glaube, das schönste Feedback, das ich da bekommen habe, war: Bro, du bist einer der lustigsten Menschen, denen ich auf Instagram folge, ohne dass du Comedian bist. So, und was heißen.
Das geht auch wieder zu weit.
Dass du das sagst, das wundert mich auch nicht. Du bist dann doch eher Team Liv, die dann sagt, du bist unlustig. Aber GGs gehen raus und cool.
Gut. Dann machen wir Haken hinter Beachvolleyball, haben jetzt auch zwei Wochen Pause, bevor es in Bremen dann wieder weitergeht. Also wenn ihr aus dem hohen Norden kommt, dann kommt gerne rum, gibt noch ein, zwei Tickets. Auch dieses Jahr dann an einem neuen Venue, wir sind nicht mehr am Bahnhof, sondern schön an der Weser, da unten wieder am Wasser.
Und können wir auch wieder Zuschauer mit Pötte vorbeiziehen?
Oh, nee, wahrscheinlich nicht, oder?
Warum nicht?
Ziehen wir keine Pötte über die Weser? Ja, ich glaube, das ist eher so ein kleiner, also so ein Mini-Hafen, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt nicht so.
Ja, doch, kann sein.
Ja, aber wenn es da Pötte gibt, ey, safe. Dann nehmen wir die Pötte-Cam mit aus Düsseldorf rüber oder hoch nach Bremen. Gut, dann, also Grund, warum wir eigentlich heute aufnehmen, ist ein Europa-League-Finale, von dem ich, und da lasse ich jetzt wieder die Schere oben, von dem ich bis Dienstag nicht wusste, dass es am Mittwoch stattfindet.
Du wusstest bis Mittwoch nicht, dass es Mittwoch stattfindet.
Ja, quasi.
Also sowieso können wir auch einmal kurz erzählen, die Terminfindung war diese Woche durchaus schwierig, weil ich wollte mir halt, wie gesagt, Mittwoch mal einen freien Tag nehmen und normalerweise nehmen wir ja mittwochs auf. Da habe ich dich Dienstag gefragt, so, können wir heute Podcast aufnehmen? Du so, yo, lass heute Abend. Ah, nee, warte, sorry, geht doch nicht, lass gerne morgen. Ich so, ja, gut, okay, nee, passt schon. Dann Mittwoch so, ja, wollen wir vielleicht Euroleague-Finale abwarten? Oh, das ist heute?
Ja, deswegen. Und also ich will jetzt nicht schon wieder anfangen, über Leverkusen herzuziehen und dass das irgendwie jetzt keine große Mannschaft ist, weil das sind sie immer noch, auch wenn sie jetzt ein Spiel verloren haben. Aber ich finde, das beschreibt schon zumindest in meiner Wahrnehmung ganz gut, dass du eben nicht wusstest, dass dieses Spiel an diesem Tag ist. Und das, also dafür kann Leverkusen nichts, aber ich glaube, und ich weiß zumindest bei Frankfurt, die hatten es ja ähnlich vor einer gewissen Zeit, da wusste ich, dass Frankfurt heute Europa-League-Finale spielt. Vielleicht auch, weil ich da noch ein bisschen tiefer drin war. Aber das war für mich so ein kleiner, einfach nochmal so ein kleiner Wink, okay, vielleicht ist dieses Leverkusen einfach in meiner Wahrnehmung doch nicht so groß. Und das haben ja einige in Deutschland zu sagen, okay, es ist eben dann auch in Anführungszeichen nur Leverkusen, was nichts von deren sportlicher Leistung wegnehmen will. Das ist gigantisch, auch wenn die jetzt ein Spiel verloren haben. Aber das hat also, weil normalerweise, du weißt schon, wenn eine deutsche Mannschaft Europa-League-Finale spielt, dass das Spiel heute ist.
Im Normalfall schon und deswegen wusste ich auch, dass an dem Abend das Europa-League-Finale ist.
Du also als Bayer-Ultra ist das ja auch normal.
Stimmt, also ich bin da ja auch in der Bubble komplett gefangen, aber also weiß ich jetzt nicht, ob das mehr über Leverkusen oder mehr über dich aussagt, aber ey, du, auf der anderen Seite, ich dachte bis letzte Woche, dass Robin Koch noch bei Leeds ist. Und von daher, da gibt es ja auch durchaus immer mal den einen oder anderen Take, den man verpennt, aber das ist ja auch vollkommen in Ordnung. So, deswegen, kommt vieles zusammen, weil der Wettbewerb ist immer noch scheiße irrelevant, also es ist halt immer noch die Europa League und Atalanta, muss man ja auch sagen, ist jetzt nicht der namhafteste Gegner. Also Atalanta ist jetzt...
Also ich finde Atalanta Bergamo, da rennen schon auch ein, zwei andere Teams in diesem Wettbewerb rum, wo ich mir dann eher gedacht hätte, also, oh, was ist das denn? Weil Bergamo ist ja schon, also allein Italien, die haben eine geile Fanszene, die haben, also sind jetzt ja auch in Italien kein Fallobst, deswegen ich finde, das am Gegner jetzt festzumachen und zu sagen, ja gut, es ist dann nur Leverkusen gegen Atalanta Bergamo, das finde ich dann auch nicht. Und ich finde auch nicht, dass die Europa League ein in dem Sinne unrelevanter Wettbewerb ist. Man, am Ende ist es immer noch der zweite europäische Wettbewerb. Natürlich hat er nicht so eine Strahlkraft wie die Champions League, das ist auch logisch. Aber wir reden ja schon von einem, also die Gap zwischen Champions League und Europa League ist für mich kleiner als die Gap zwischen Conference League und Europa League. Weil bei der Conference League, da bin ich dann schon beim Thema und sage, ja gut, ich habe keine Ahnung, wer in der Conference League spielt. Aber Europa League ist ja schon, dass da namhafte Leute rumrennen.
Ja, stimmt schon. Und also soll auch absolut kein Disrespect an Atalanta sein. Also die spielen auch eine sehr, sehr gute Serie in Italien, sind da jetzt gerade die letzten 5 Spiele auch tatsächlich ungeschlagen gewesen. Nicht nur ungeschlagen, sondern haben die gewonnen einfach. Da wird's jetzt tatsächlich auch interessant, weil Italien ist ja die zweite Nation, die den 5. Spot bekommen hat. Atalanta wird 5. Aber Atalanta qualifiziert sich ja auch über die Europa League, über den Europa League-Sieg. Ist das dann jetzt auch so ein Ding wie mit Borussia Dortmund, die, wenn sie die Champions League gewinnen, sich darüber qualifizieren und dass wir dann auch 6 Italienische in der Champions League haben?
Keine Ahnung, ich hasse das. Ich hasse diese Rechnerei schon im deutschen Fußball. Ich fange jetzt nicht an, das auch noch im italienischen Fußball durchzumachen. Aber die gute Story ist ja, also ich glaube, es gab schon den einen oder anderen, der Atalanta so ein bisschen gedisrespekt hatte. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte keine Ahnung von denen, weil italienischer Fußball jetzt dann nicht irgendwie mein Flaggschiff ist. Aber ich fand es schon crazy, wie Leverkusen da die Grenzen aufgezeigt worden sind. Weil es war ja wirklich ein 3-0, wo du drüber reden musst, dass das auch so in der Deutlichkeit absolut verdient war. Es war ein Spiel, ich habe es jetzt auch, um ehrlich zu sein, ich habe nicht die vollen 90 Minuten angeguckt, sondern ich habe so, also als es 2-0 stand, habe ich dann so ein bisschen mal angemacht und die Tore dann natürlich nebenher gesehen. Aber da war einfach nichts los aus Leverkusener Sicht, also sportlich gesehen.
Leverkusen war in Atalantas Westentasche und da auch ganz, ganz tief drin. Also nach vorne ging gar nichts, also ging wirklich absolut gar nichts. Und hinten war Atalanta einfach deutlich besser als die Defensivmannschaft von Bayer Leverkusen und hat Lösungen gefunden. Also hat Lösungen gefunden, wo Leverkusen gar nicht wusste, dass es die gibt. Und man hatte so ein bisschen auch dann tatsächlich das Gefühl, okay, die Batterie ist jetzt leer. Und auch so die letzten Wochen in der Bundesliga war ja jetzt auch nicht mehr der strahlende Hurra-Fußball. So, ja, sie haben dann nicht mehr verloren und letzten Spieltag gewinne ich, glaube ich, auch 5-0. Alles cool. Sie haben ihren Job gemacht.
Die haben am letzten Spieltag 2-1 gegen Augsburg gewonnen. Was für 5-0.
Hatten die nicht noch ein 5-0 hier irgendwo dabei in letzter Zeit? Naja, gut, dann habe ich...
sie haben gegen Frankfurt haben sie mal 5-1 oder so gewonnen. Aber den letzten Spieltag, den musst du doch ganz aus einem besonderen Grund sehr, sehr genau verfolgt haben, Bengt.
Ja, aber ich habe die genauen Ergebnisse ja nicht im Kopf gehabt. Aber ja, genau, DFB-Pokal, Halbfinale hatten sie mal ein 4-0 dabei, dann hatten sie mal Bremen 5-0 geschlagen. So, ja,
die haben schon gut, das ist jetzt ja nicht das Thema, die haben schon gut gespielt diese Saison.
Ja, absolut. Das war die Woche davor, haben sie Bochum 5-0 geschlagen. Ja, so, das war das Ding. Aber ja, also, keine Ahnung, die letzten Wochen hatte man schon das Gefühl, okay, die spielen schon noch gut, aber vielleicht war da halt auch der Fokus schon ein bisschen geschiftet in Richtung Europa League Finale, aber das kannst du jetzt halt auch einfach nicht bestätigt sehen, ne? Wenn sie dann sich von Atalanta ja auch wirklich einfach herspielen lassen, die sich ja komplett haben herspielen lassen und Ademola Lookman auch einfach mit einer fucking Masterclass, also ein brillanter Laufweg vor dem 1-0 und ein geisteskrank überragendes Finish beim 3-0. Also hat da dann, glaube ich, Tabsoba müsste das gewesen, vor sich, macht da einmal einen Übersteiger und legt den sich auf links und knallt das Ding unter die Latte. Also wirklich ein Traumtor sondergleichen. Und Leverkusen hat keine Lösung gefunden. Die Wechsel haben alle nicht gezogen. So, ich habe viel auch in Kommentarspalten gelesen, ja, wie kannst du einen Boniface rauslassen in einem körperlichen Spiel gegen Atalanta? Ja, Boniface ist zur Halbzeit gekommen, der hat auch nichts gemacht. So, bei ihm lief halt auch nichts zusammen. Atalanta war besser. Atalanta war auf jeder Position besser als Bayer Leverkusen und deswegen war es heftigst verdient, dass sie dieses Finale gewinnen und deswegen bin ich auch froh, dass wir uns nicht gestern darüber unterhalten haben, weil ich hier natürlich den Take aufgemacht, ja, gar kein Thema, Leverkusen gewinnt das heute. Also wäre ich zu 100% von ausgegangen und das wäre ja auch kein Hot Take gewesen, zu sagen, dass Leverkusen da die Euroleague gewinnt.
Nö, das nicht. Und ich finde es dann irgendwie nur menschlich und normal, dass das jetzt mal passiert ist. Es ist aus Leverkusener Sicht unfassbar bitter, dass es genau bei dem Spiel passiert ist. Ja. Weil ich gehe bei allem mit, was du gesagt hast. Ich gehe nicht bei dem Punkt mit, dass ich gedacht hätte, dass Leverkusen irgendwie hinten raus jetzt liegen gelassen hat, weil ich fand die auch in der Bundesliga weiterhin gallig, weil die eben kein Spiel verlieren. Ist was passiert, ne, wenn du Meister wirst, dass danach was abflacht. Ich hatte nicht das Gefühl, dass bei Leverkusen irgendwas abflacht, sondern die waren weiterhin drauf und dran, also gute Leistungen zu reproduzieren. Und dann finde ich, wurde gestern, also natürlich geht diese Serie kaputt, natürlich verlierst du ein Finale und du verlierst ein Finale deutlich, aber es ging dann, also mir ging das gestern zu weit, dass dann plötzlich Leute gesagt haben, ja, guck jetzt hier mal, wenn Leverkusen wirklich mal anfängt, gegen ein europäisches Top-Team zu spielen, dann sind sie chancenlos, ist, finde ich, ganz, ganz großer Bullshit, weil ich gehe weiterhin mit der Meinung, dass wenn Leverkusen in der Leistung auch, also gegen ein wirkliches europäisches Top-Team gespielt hätte, und das wäre dann in meinen Augen so Real Madrid, Manchester City, die hätten auch gegen diese Teams mitgehalten. Und es ist einfach nur normal, dass du mal ein Spiel in einer Saison eben auch nicht so gut spielst. Und dann ist es bitter, dass es das Finale ist. Aber das passiert, meine Fresse. Und für uns alle kommt das eben so plötzlich, weil wir das nicht gewohnt sind, weil Leverkusen das eben über die Saison nicht einmal angeboten hat. Und das ist dann wieder das größte Lob, was du dieser Mannschaft machen kannst. Du machst ein einziges schlechtes Spiel und gefühlt ganz Fußball-Deutschland freut sich so ein bisschen, dass es jetzt endlich mal passiert, weil du dir eben auch viele, viele Feinde und Neider gemacht hast, ne? Und das eben nur, weil du die Saison dafür, also davor so unfassbar gut warst.
Wir reden immer noch über 51 ungeschlagene Spiele und also das sucht seinesgleichen. Das ist europäischer Rekord of all time. Also das ist ein 60 Jahre alter Rekord, der von, ich glaube, Sporting Lissabon eingestellt wurde oder beziehungsweise überholt wurde, weil das gucke ich gerade hier mal eben nebenher nach. Aber ja, also das war einfach eine geisteskranke Serie, die sie von Benfica tatsächlich überholt haben. 63 bis 65 haben die 48 Spiele in Serie nicht verloren und Leverkusen überbietet das halt einfach um 51 Spiele und oder um drei Spiele mit 51 Spielen und das ist halt einfach so, das findest du nicht. Das findest du absolut nie. Und es ist eine Benchmark, die auf jeden Fall für eine sehr lange Zeit bestehen wird. Da bin ich mir sehr sicher, weil wir hatten schon über Teams dabei. Überleg mal, Barca in den 2010er Jahren, Real Madrid um 2015 rum, die Bayern mit Pep Guardiola. Also das waren ja alles Teams, wo du gesagt hast, okay, krass, das sind die besten Teams, die jemals irgendwie gespielt haben. Und du vergleichst die halt mit diesem Bayer Leverkusen, nicht mal die Galaktischen bei ja. Real Madrid haben ja. es geschafft, so eine Serie aufzustellen. So, es ist historisch und das verdient nicht weniger Würdigung dadurch, dass sie ein Europa-League-Finale verloren haben.
Ja, und die werden da jetzt am kommenden Samstag, also die werden DFB-Pokalsieger und dann hast du ein Double, bist du Meister geworden, bist du Pokalsieger geworden, stehst im Europa-League-Finale und dann wird dieser Leverkusener Saison nach einer ganze Weile in den Statuten stehen bleiben. Aber natürlich ist es kacke, wenn du ein Finale 3-0 verlierst. Und ja. Ich war für Leverkusen ein bisschen Schadenfreude, ist vielleicht auch dabei gewesen. So ein Müh Schadenfreude. Aber haben sie sich verdient durch die Saison?
Möge so sein. Aber ja, also entsprechend haben sie schon gut gemacht. Den Hut können wir davor ziehen. Dann machen wir mal einmal, wenn wir schon mal im Fußball sind, kurz Bundesliga, weil 34. Spieltag müssen wir natürlich auch nochmal einmal anreißen. Schade FC, aber mit Sonderleistung gegen fucking Heidenheim hast du es auch nicht verdient, in der Bundesliga zu bleiben. Also no disrespect an Heidenheim. Wir unterhalten uns gerade darüber, dass entweder Heidenheim oder Kaiserslautern nächstes Jahr europäisch spielt.
Ja, und wir das leben ist, in einer Simulation, also, das muss so sein. Das kann ja also. Wie kann das denn bitte schön passieren? So, nächstes Jahr wird Heidenheim, also sehr, sehr wahrscheinlich Conference League spielen. Heidenheim.
Ja, ja. Und also das halt aus dem absoluten Niemandsland, ne? Und das muss man, da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, was Frank Schmidt aus dieser Truppe gemacht hat oder mit dieser Truppe vor allem, weil also da stehen auch schon gar nicht so wenige auf dem Platz, die auch ein Kernfaktor für den Aufstieg in die Bundesliga waren. Und das sind jetzt halt einfach die Jungs, die sich in europäische Gefilde gespielt haben. Natürlich gehört ein bisschen was mit dazu, dass es natürlich viel zusammenkommen muss, dass es gerade dieses Jahr war, wo du den 5. Champions-League-Spot bekommst und dadurch halt alles einen aufrutscht. Und dass du am Ende auch von einer sehr, sehr schwachen Bundesliga-Saison profitierst, weil Heidenheim steht am Ende mit 42 Punkten da und 42 Punkte über die letzten 5 Jahre. Erschreckend konstant hat das immer genau für Platz 11 gereicht. Also wirklich, ja, wenn du die letzten Jahre durchgehst, bist du mit 42 Punkten immer Elfter geworden. Und dieses Jahr reicht es halt für Rang 8. So, ja, dann kommt eine Menge zusammen.
Ach, du kannst ja die Statistik auch andersrum lesen. Du kannst ja auch lesen, Mann, die Liga ist so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Weißt du? Also natürlich kannst du sie lesen von wegen, 42 Punkte reichen jetzt plötzlich, um europäisch zu spielen. Wie schlecht ist das denn? Aber ist ja immer so, bei solchen Statistiken kannst du einfach andersrum lesen und sagen, ey, gut, es ist so ausgeglichen wie noch nie gewesen. Natürlich hat es damit zu tun, dass die Spitze nicht mehr ganz so gut ist und dass alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Aber das, also, nochmal, das soll niemand irgendwie kaputt reden, dass sich Heidenheim das einfach so crazy erspielt hat. Und ich finde, das beste Beispiel ist dieses Spiel gegen Köln, das wir natürlich nicht live gesehen haben, aber für Köln geht es um die Existenz. Und Heidenheim hat einfach, natürlich können die frei befreit aufspielen. Ey, und die sind einfach eine Klasse besser. Und dann ist es einfach nur logisch, dass der FC absteigen muss und Heidenheim nächstes Jahr dann europäisch spielen darf. Das ist logisch, das ist sportlich nachweisbar. Das hört sich komisch an, weil Köln ist ein Riesenverein und Heidenheim eben nicht. Aber da wurde einfach verdammt nochmal gute Arbeit gemacht und in Köln eben nicht.
Ja, ja. Heidenheim fährt nach Europa und Köln steigt ab.
Düdüb. Ja, das singt man nicht, weil das kriegst du sofort mit Karma zurück. Frag mal bei der Hertha nach. So. Die haben sich das anhören müssen. Jahr später steigt Köln ab. Ich bin sehr, sehr gespannt, was mit Leverkusen nächstes Jahr passiert. Weil die haben das ja auch sehr, sehr häufig jetzt gesungen. Also Leverkusen nächstes Jahr nur noch so Platz 12 drin.
Ja, höchstens, wenn nicht Relegation. Aber mein Gott, dann sollen sie einfach mal bei Stuttgart nachfragen. Aber bevor wir zu Stuttgart rüberkommen, müssen wir halt nochmal wirklich einmal über dieses Spiel reden. Weil, also ja, Heidenheim spielt Köln an die Wand. Und vor allem, und das war mir gar nicht so bewusst, dieses Torverhältnis war ja unfassbar wichtig. Wenn die dann nur mit einem Tor gewinnen gegen den FC, ja, dann spielt Bremen europäisch. Also dann ist Bremen Platz 8, weil die wirklich nur um 2 Tore tatsächlich Europa verpasst haben. Also, dass Heidenheim da am Ende mit 4-1 gewinnt, so, das war fucking wichtig für die internationalen Ziele. Also, die haben sie natürlich nicht vor der Saison ausgerufen, aber Frank Schmidt nach dem letzten Spiel steht da ja auch und sagt so, ja, mein Gott, was soll ich Ihnen jetzt erzählen? Wenn wir jetzt so eine überragende Saison gespielt haben und das Ding in Reichweite ist, natürlich wollen wir es dann. Natürlich wollen wir dann so hochgehen, wie es noch irgendwie drin ist. Weil sonst wären wir auch falsch in diesem Sport, wenn wir nicht gewinnen wollen, wenn wir nicht irgendwie noch nach den Sternen greifen wollen. Aber wenn es dann jetzt nächste Woche nicht klappt, dann redet mir bitte nicht von Enttäuschung. Und so, das ist halt auch wirklich genau der richtige Ansatz. Und dann spielt Heidenheim da wirklich mit einer Menge Rückenwind und erzielt genau auch einfach das, was nötig war, weil Bremen auch im Parallelspiel eine sehr, sehr gute Leistung gegen Bochum abliefert. Auch die gewinnen 4-1. die werden sich dann am Ende in den Arsch beißen, dass es dann halt bei Heidenheim so gut lief, weil so am Ende wirst du ja auch nicht böse drum sein, dass du nur 4-1 gewinnst und sagst, ja, hätten wir mal 6-1 gewonnen, so ja, da bist du ja einfach drauf angewiesen, dass es im Parallelspiel auch fluppt. Aber ja, so war es dann halt am Ende doch noch recht enger Kampf und den hat Heidenheim gewonnen und dazu kann man nur gratulieren, Mann.
Und trotzdem finde ich, um dann einmal das Thema zu wechseln, finde ich schon irgendwie erschreckend, weil das war die letzten Jahre nicht so und das kann ich sagen, weil der VfB die letzten Jahre immer dabei war. Mann, es geht für beide Vereine um die Existenz, es geht sowohl für Köln als auch für Bochum um die Existenz und dann schaffst du es nicht am letzten Spieltag irgendwie mal ins Limit zu gehen, sondern verlierst zweimal 4-1. Ja. Dann sage ich auch schon irgendwie, dann gut, dann hast du dir als Köln den Abstieg verdient und hast du dir auch als Bochum einfach die Relegation verdient. Was mich natürlich extrem abgefuckt hat, weil ich hätte da sehr, sehr gerne Union gesehen, dass die dann irgendwie da in der Nachspielzeit noch irgendwie mit einem Elfmeter-Nachschuss das Tor gegen Freiburg machen. GG, dürft ihr euch jetzt alle wieder für abkulten, wie toll Union Berlin ist. Aber das, also ich gucke eher in Richtung VfL Bochum und sage, es ist eine Frechheit, dass du da am 34. Spieltag, wo du eigentlich alles in der eigenen Hand hast, also so Arbeitsverweigerung betreibst, weil das kenne ich eigentlich nie so von Bochum, weil die waren ja, wie gesagt, auch letztes Jahr schon genau in derselben Situation. Was passiert? Die schlagen 3-0 Leverkusen zu Hause, weißt du? Und deswegen hat es mich schon überrascht, wie sang- und klanglos das dann aus Kölner und Bochumer Sicht einfach so über sich, es war so ein über sich ergehen lassen, weil du guckst eben auf die anderen Plätze, Mainz hat geliefert, Union musste, Union hat geliefert. Und die beiden, die liefern, und deswegen finde ich es dann auch irgendwie fair, dass die sich retten und dass Bochum dann jetzt in die Relegation muss. Und ich sag dir ganz ehrlich, Mann, ey, Bochum und dann jetzt auch einmal ohne diese Riemann-Thematik, ne, den sie ja quasi rausgenommen haben, also für die Relegation, das wird nicht einfach gegen Düsseldorf. Weil, ey, die Fortuna ist heiß. Die haben auch seit Ewigkeiten kein Spiel mehr verloren, spielen eine sehr, sehr gute Zweitligasaison. Und Bochum gegen Bremen war wirklich einfach Arbeitsverweigerung. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt auf heute Abend. Ich bin sehr, sehr gespannt dann auch auf Montagabend. Und ich glaube, dass das wieder eine, also jetzt jinx ich es wahrscheinlich, aber ich glaube, dass das, also für mich ist das ein 50-50 Matchup.
Das ist tatsächlich endlich mal wieder eine Relegation, wo beide Mannschaften Chancen haben. Also jetzt die letzten Jahre, wenn dann halt ein FC Köln drin war, wenn mal Wolfsburg drin war oder ein VfB Stuttgart, so, dann hatte die Bundesliga-Mannschaft auch einfach die besseren Karten. Düsseldorf wird sich sehr gefreut haben, dass es Bochum geworden ist. Weil also in diesem Power-Ranking aus Mainz, FC, Union und Bochum ist Bochum halt auch einfach das schwächste Glied und das haben sie jetzt am letzten Spieltag auch einfach nochmal bewiesen. Du willst in der Relegation, weil klar, Köln geht direkt runter und Köln wäre nominell schlechter gewesen, aber du willst in der Relegation nicht als Zweitligist in ein Derby rein, in ein Derby, was es seit 6 Jahren nicht mehr gegeben hat. Und deswegen, also Bochum ist das goldene Los für Fortuna Düsseldorf und das kann richtig Feuer geben. Also ich bin da sehr gespannt, was das gibt und mal sehen. Oh, spielen die heute Abend in Düsseldorf?
Nee, die spielen erst in Bochum.
Oh, dann könnte ich ja nächste Woche vielleicht noch hin, wenn es da noch Tickets gibt. Mal gucken. Also, ich bin hier. Wir werden
ich
mal
bin
sehen.
Hier, so, gut.
Düsseldorf, macht was draus. Ich komme und ich peitsche euch an. Das funktioniert. Nein, wir sind mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und ja, wird ein... Eine spannende Relegation und wenn wir dabei sind, die haben performt, wenn es drauf ankam, der VfB Stuttgart, es kam drauf an und sie haben performt. Natürlich sind sie auch darauf angewiesen gewesen, dass Hoffenheim in Bayern zu Hause gegen die Bayern noch ein bisschen was macht, aber Stuttgart performt und dann beenden sie diese historische Saison mit 73 Punkten, was, und das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen, letztes Jahr zur Meisterschaft gereicht hätte.
Also was in sehr, sehr vielen Jahren zur Meisterschaft reicht und was dann auch, also was die beste Stuttgarter Punkteausbeute ever, selbst im Meisterjahr waren es glaube ich nur 70. Und also mein Beileid an den HSV, du spielst Relegation gegen ein Team, was nächstes Jahr Vizemeister wird. Dann sind wir wieder beim Thema Dinge, die eigentlich einfach nicht passieren. Und ich finde es nicht schade, man am Ende, ey, soll Leverkusen das ganze Spotlight bekommen. Aber also die Stuttgarter Saison geht natürlich so ein bisschen unter in diesem Leverkusener Spotlight und auch die Heidenheimer Saison geht da so ein bisschen unter, weil das sind für mich eigentlich die beiden crazy Überraschungen, dass du als Aufsteiger in die Liga kommst, auf den wirklich niemand einen Cent gesetzt hätte und du wirst Achter und spielst europäisch und dass du als VfB Stuttgart den wirklich viele und dann auch, ey, nicht so unrecht, ich weiß, dieses Meme von Lena Kasselberg geht die ganze Zeit immer auch natürlich weiterhin um, also sie eben sagt, ey, der VfB wird 17. und sie holen sich halt Maxi Mittelstädt, was eine schlechte Verpflichtung ist, aber guck dir doch einfach mal diese Ausgangssituation vor dieser Saison an, Mann. Du verlierst mit Endo, Sosa und Mafropanos drei deiner besten Spieler und wirst Vizemeister. Das gibt es so nicht und deswegen ist es, ich find's geil, dass es am Ende zur Vizemeisterschaft reicht. mir wäre es egal gewesen, scheiß drauf. So, wenn du Dritter wirst, ob du Zweiter wirst, so. Aber natürlich habe ich mich gefreut, als die Bayern da noch in Hoffenheim verloren haben. Natürlich habe ich mich gefreut, dass wir gegen Gladbach gewonnen haben. Ich hab mir kurz überlegt, ob ich es schade finde, dass ich jetzt nicht das Spiel live im Stadion verfolge, aber ich finde trotzdem das wichtige Spiel, und das war für mich dann das Samstagabendspiel damals gegen Frankfurt, wo wir quasi die Champions League klar gemacht haben. Das war fast für mich noch so ein bisschen, also besonderer. Natürlich wäre es auch cool, gegen die Bayern da gewesen zu sein, aber mein, also Gott, das ist dann halt kein Wunschkonzert. Und es ist, also, ich werde nächstes Jahr einfach wirklich Champions League gucken. Ich werde im Neckarstadion Champions League gucken. Ich werde Minimum einmal Champions League auswärts mitnehmen. Schick mich überall hin. Ich fliege oder fahre überall hin. Und ja, also diese gesamte Saison ist ein Fiebertraum und ist natürlich fast schade, dass es jetzt vorbei ist.
Ja gut, also ich hoffe, du hast deinen Jahresurlaub noch nicht durchgeplant, weil das geht ja Ende dieses Jahres dann auch schon los, dauert gar nicht mal mehr so lange, ja, und deswegen, wir sind sehr gespannt, wie sich das nächste Saison entwickelt, wer da beim VfB noch dazukommt. Ich habe gehört, Toni Kroos hat ab Sommer Zeit.
Ey, bei Toni ist auch wirklich, ich hab immer mehr Respekt vor dem Typen, weil auch der schafft es ja wirklich. Also dann wirklich am Karrierehöhepunkt abzutreten. Es gibt ja ein realistisches Szenario, dass er die Champions League gewinnt und dann vielleicht bei der Europameisterschaft auch noch irgendwie einen Henkelpott in die Höhe recken darf. Und dann, ey, alles richtig gemacht. Alles richtig gemacht. Weil natürlich, der hätte nochmal eine gute Mark verdienen können, der hätte einfach auch nochmal ein Jahr dranhängen können. Aber nein, jetzt zu wissen, ey, ich bin jetzt auf meiner Pike. Und ich glaube, der Kicker hat einen guten Titel von wegen Toni Kroos, der Mann ohne Prime, weil er eben einfach immer in seiner Prime ist. Deswegen, auch da wieder höchsten Respekt vor, alles richtig gemacht, am richtigen Zeitpunkt aufgehört, und das haben viele nicht geschafft.
Und das ist, also ich krieg gerade ein bisschen Gänsehaut, weil es mich unfassbar traurig macht, dass die Ära Toni Kroos vorbei ist, weil es jetzt dann halt auch so ein bisschen den Generationenwechsel beschließen wird. Keine Ahnung, ob Manuel Neuer weitermachen wird nach der EM, weil also auch da jetzt gerade in den letzten Wochen die kritischen Stimmen, die sind wieder ein bisschen lauter geworden, vor allem nach seinem Patzer in der Champions League. Aber der Mann bringt halt auch schon seine 36, 37 Jahre irgendwas in die Richtung mit. Und der wird auch nicht jünger. Also da gibt's auch noch den einen oder anderen, der hinterherkommt. Aber du hast halt einen Toni Kroos, der jetzt abtritt. Du hast einen Jürgen Klopp, der vielleicht auch abtritt. Das sind, glaube ich, übrigens so die beiden Namen, die wir opfern mussten für den EM-Titel, aber tun wir, ist in Ordnung. So, das wird dafür der Sommer unseres Lebens. und jetzt hast du dann halt wirklich so die letzte Sternstunde des Toni Kroos. Und wie du sagst, es ist der absolut perfekte Zeitpunkt. Es kann nicht besser werden als alles, was dann jetzt noch kommt. So, er war schon mal zurückgetreten aus der Nationalmannschaft, sagt sich aber, okay, ich will dieses eine Highlight nochmal mitnehmen, und es muss schon eine Menge schief gehen, damit das kein Highlight wird, aber ich glaube, Toni Kroos wird eine der prägenden Figuren diesen Sommer, und Toni, mein Megafon ist geölt und die Stimme genauso. Ich werde dich in Stuttgart, in München, in Frankfurt auf jeden Fall zum Sieg schreien und dann hoffentlich auch in Dortmund, in Stuttgart, in Berlin und nochmal in Berlin.
Also, Ben hat wirklich den gesamten Weg einfach schon vorgeskriptet. Das ist ja geil.
Toni, ich bin da für dich. Also ich habe deinen Rücken, Mann. Ich habe deinen Rücken, Mann. Das wird glorreich, auch wenn ich da mit einem weinenden Auge drauf gucke, weil da habe ich ja auch nicht selten formuliert, dass dieser Mann mein erster Lieblingsspieler war, dass er der Grund war, warum ich dem FC Bayern den Rücken gekehrt habe, weil ich es ein absolutes Unding fand, wie sie Toni Kroos vom Hof gejagt haben. Und dass es die falsche Entscheidung war, das hat er die letzten 10 Jahre bei Real Madrid bewiesen und hat sich da zu einer fucking Legende aufgespielt. 5 Champions League Titel geholt, der 6., so leid es mir tut, sieht gar nicht so unrealistisch aus, und dann hol auch bitte noch den Henkelpott nach Deutschland, also in unserer Hauptstadt holen wir den Pokal, das wird schon gut, und ihr dürft euch auf Fangesänge freuen. Wir haben in einer Arbeitsgemeinschaft uns Fangesänge überlegt, und die werden während der EM gerockt, also muss ich mal schauen, vielleicht teile ich die auch bald nochmal bei mir auf meinem Instagram-Kanal, damit alle, die ins Stadion kommen, auch wissen, was wir da singen.
Ja, bin ich mal heiß wie Frittenfett, was ich da dann in Stuttgart singen darf. Nee, und bei Toni muss ich ja wirklich sagen, das ist einer der Größten aus deutscher Sicht. Also ich stelle ihn instant, und jetzt würden einige sagen, ja gut, das ist Gotteslästerung. Für mich ist das instant eine Stufe mit Lothar Matthäus und so. Also könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Ja. Guckt einfach nur auf die Zahlen. Und die 100%. Bayern werden sich also es ist für mich der größte Transfer-Fumble des FC Bayern, seitdem ich eben Fußball verfolge. Toni Kroos für nix und wieder nix zu Real Madrid ziehen zu lassen. 25
Millionen.
Ja. Also 25 Millionen ist einfach, also ist ja wirklich
nicht.
Für
den nichts. Besten Deutschen. Ja,
für den besten
Deutschen. Den besten Deutschen aller Zeiten. Also das ist schon
geil.
Weil Uli Hoeneß kein Fan war. Also auch diese ganzen Interview-Snippets, die da wieder rausgeholt werden.
Ja, ist schon.
Der Toni Kroos hat in diesem Fußball nichts mehr verloren. Oder als er da bei seinem Debüt, glaube ich, einen Doppelpack schnürt und eins vorbereitet. Also jetzt lassen Sie mir den Jungen mal in Ruhe. Lassen Sie sich den mal entwickeln. Wissen Sie was? Ja, der war okay. Aber der Lucio, der war heute eine 1 plus mit Sternchen. Der Toni Kroos, ja, der hat noch genug Zeit, sich da in seinem Wohl zu sonnen. Auch da guter Ansatz, die jungen Spieler zu schützen. Verdammt beschissene Formulierung. Ja,
schlecht gealtert.
Well, lieber Uli.
Schlecht gealtert. Uli, und nochmal, Uli hat viel, viel Gutes für diesen FC Bayern gemacht. Das war einer seiner schlechteren Takes. Aber das ist auch okay. Ja. Was sagen wir zu Kompany? Die Bayern, herzlichen Glückwunsch, haben endlich einen Trainer gefunden.
Also mündliche Einigung, aber sag mal so, ne, die gab's auch schon mal mit Ralf Rangnick. Ich bin da noch nicht zu 100% dahinter. Ey, alte Spieler finde ich richtig gut. Bitte holt Marc van Bommel irgendwo an die Seitenlinie. Bitte holt einen Ruth van Nistelrooy in die Bundesliga und dann spielen wir ein Spiel Trainer gegen Spieler und die Trainer werden gewinnen.
Ja, bin ich mal gespannt. Ich find's spannend, weil natürlich jetzt mit Kompany ist, also für mich ist es eine Notlösung, weil jeder, der was anderes sagt, natürlich. Der hat die letzten Monate nicht verfolgt. Ich finde gerade, also die Phase mit Thomas Tuchel hat wirklich so, das ist wirklich einfach so eine Doku-Soap geworden, so eine Patchwork-Soap, ja. Dass du jetzt quasi kurz vorm Höhepunkt warst und es dann trotzdem wieder nicht klappt. Und im Nachhinein, für mich hättest du Tuchel, du musst ihn halten, also du hättest ihn halten müssen. Aber mal gucken, was das jetzt hier mit Kompany gibt. Gut, dann machen wir einmal Deckel auf Fußball drauf.
Wir müssen aber noch über den Teich gucken, weil also ja, die NBA
ja, bitte. Schreibt da also auf jeden so komme ich dir, so komme ich dir nicht davon.
Nee, auf jeden Fall. Also auch da, ne? Wenig geguckt, aber schon auch mitbekommen, dass da wirklich sehr, sehr viel Heftiges passiert ist. Wie zur Hölle drehen diese Timberwolves das Spiel gegen die fucking Nuggets?
Crazy. Es ist also wirklich einfach crazy. Und ich habe den Fehler gemacht und habe es mir nicht im Real Life angeguckt, weil ich auch einfach, ich heb die Schere, ich habe nicht dran geglaubt. Ich war mir sicher, dass die Nuggets dieses Spiel gewinnen werden. Ich war mir sicher, dass Nikola Jokic und Jamal Murray schon irgendwie in einem Spiel 7 zu Hause funktionieren. Bin auf Instagram gegangen und habe einfach nur natürlich, also mein Feed war voll davon. Die blowen tatsächlich eine 20-Punkte-Führung in der zweiten Halbzeit und verlieren das Ding zu Hause gegen die Timberwolves. Also das ist für mich die Story der Playoffs, auch wenn die Timberwolves jetzt heute Nacht das erste Spiel schon wieder verloren haben gegen die Mavs. Aber auch ansonsten, mein Gott, ich habe ein bisschen gemeckert über diese Playoffs, dass mir das Feuer gefehlt hat, dadurch, dass Steph nicht dabei ist, dadurch, dass LeBron nicht dabei ist. Ey, wir haben zwei Game Sevens gesehen. So, die Pacers schlagen die Knicks. Natürlich super, super bitter, dass sie Jalen Brunson dann gerade in diesem entscheidenden Spiel verletzt. Aber auch das ist eine geisterkranke Storyline, die einfach so weitergeht, weil die Pacers müssen Spiel 1 gegen die Celtics gewinnen, führen 5 Sekunden vor Schluss oder 8 Sekunden vor Schluss mit eigenem Ballbesitz und 3 Punkten im Boston. Jetzt, wie heißt das Ding? TD Garden oder so? Und choken das noch. Also auch da, ey, Highlights am Fußball und generell die NBA Playoffs, nachdem ich sie einmal so ein bisschen gepiekst habe, liefern nur noch ab. Und das kannst du ja einfach auch ganz über Mavs gegen Thunder erzählen. Man, Sally war so im Bruch, weil auch die Thunder sind eigentlich kurz davor, einfach dann nochmal eine Runde weiterzugehen. Und auch für die wäre ja das ja der nächste Step in dieser Entwicklung. Und dann sind die Mavs hinten raus wieder klatsch, bekommen einen richtigen Foul-Call, aber auch den musst du erstmal bekommen. Aber auch, also, du hast jetzt ja quasi die Luxussituation, dass jedes Spiel, was gerade stattfindet, ist immer geil und ist immer spannend so. Du kommst nicht mehr, du kommst eben nicht mehr um Crunchtime drumherum. Und das hat mir in diesen Playoffs davor ein bisschen gefehlt und ich find's geil, dass wir da jetzt endlich angekommen sind.
Ja, und vor allem jetzt kannst du halt einfach auch jede Nacht NBA gucken, ne? So, jetzt halt wirklich von heute bis in wahrscheinlich 8 Tagen hast du jede Nacht auf jeden Fall um 2 Uhr/2:30 Uhr Game Time, Baby. Und es wird einfach immer spannend werden und immer spannend bleiben. Anthony Edwards auch hier, um da nochmal auf das Spiel gegen die Nuggets zurückzukommen. Ich glaube, vor Game 6 sagt er, we see us in Game 7, Baby, und wird einfach kurz zu Janne-Uhl Prime und lässt seiner Kampfansage auf jeden Fall Taten folgen. Und also es war halt auch einfach dramatisch, das Spiel dann noch zu drehen. Und gut, sie verlieren das Spiel jetzt knapp gegen die Mavericks. Auch da war es ja wieder, also das war ja ganzes viertes Viertel on the line. Also da ging es ja wirklich hin und zurück, mal die Wolves in Führung, mal die Mavericks in Front und die Mavs ziehen es dann am Ende, aber es war nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in diesen Playoffs erwartet.
Werden zwei wirklich geile Serien. Ich hoffe, dass sich die Pacers jetzt vor allem nicht durch dieses erste Spiel irgendwie. Aber das kann ich schon richtig runterholen, Mann. Wenn du eigentlich schon das Spiel gewonnen hast, du gibst das gegen die Celtics ab, die für mich natürlich der klare Favorit sind. Und trotzdem hat mir auch das irgendwie wieder gezeigt, Mann. Ey, die Celtics schaffen es mal wieder, das beste Team da irgendwie aufs Feld zu setzen, aber sind dann nicht in der Lage, diese Spiele eben auch einfach zu gewinnen. Natürlich, sie gewinnen es jetzt hinten raus, aber jetzt nicht auf diese Art und Weise, wo du eigentlich davon ausgegangen bist, ne, weil sie das bessere Team sind. Und so glaube ich, dadurch, dass wir jetzt ja auch ein bisschen GBT-Pause haben, werde ich diese Playoffs jetzt hinten raus doch nochmal inhalieren.
Ja. Also,
aufstehen noch nicht, aber auf jeden Fall mal dir dann morgens immer die Relives geben, mich nicht mehr von Instagram spoilern zu lassen, weil den Fehler habe ich jetzt zweimal gemacht und werde ich jetzt zweimal nicht mehr tun. Und nee, dann glaube ich, bekommen wir doch noch eine geile Endphase in den NBA-Playoffs.
Ich glaube, ich werde auch nochmal auf dein Game Pass-Angebot zurückkommen. Also, weil das wird ja allmählich dann doch sehr, sehr crunchy. Komm, dann wirf mir mal einen Namen rein. Wer wird Champion?
Ja, ich möchte. Das Ding ist, ich möchte nicht Celtics sagen, ich möchte auch nicht Mavs sagen, weil ich mag die beide nicht. Ich würde die Storyline der Timberwolves gerne kaufen. Also, wenn es die irgendwo zu kaufen gibt, dann würde ich die nehmen.
Ist das der Name, den du reinwirfst? Weil den habe ich auch im Kopf.
Ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, die Wolves machen es in Game 7 im Finale. Also kannst du nicht sagen, es ist ein Bauchgefühl und mein Bauchgefühl liegt gelegentlich auch mal daneben. Aber wir haben einfach die Hoffnung, dass das was wird.
Also ich sage noch einmal, damit ich das im Nachhinein sage, ich sage, die Celtics müssen Champion werden. Wenn sie dieses Jahr nicht Champion werden, dann, also sie müssen wirklich Champion werden. Es ist für mich eigentlich nicht erklärbar, wenn sie es nicht schaffen werden, aber die Wolves werden das schon irgendwie gewinnen.
Ja. Das unterschreibe ich genauso und deswegen, NBA macht gerade wieder sehr, sehr viel Spaß. Ich glaube, dann haben wir auch das Wichtigste des Wochenends einmal abgerundet. Wir dürfen natürlich nochmal den Kampf um Platz 1 zwischen Max Verstappen und Lando Norris erwähnen. Mehr viel mehr muss es auch nicht sein.
Ja, aber darf erwähnt werden.
Ja, 3 oder 4 Zehntel, die Lando Norris davon trennen, seinen Grand Prix da zu gewinnen in der Emilia-Romagna. So Verstappen fährt es zu Ende, aber also Norris sagt es dann am Ende auch, ja, 2, 3 Runden mehr und ich habe ihn. Goat-Fahrer macht es halt aus, dass sie diese 2, 3 Runden mehr dann nicht brauchen, weil Verstappens Auto war am Anschlag. Und Norris, ja, er hat gepusht ohne Ende, hat dann am Ende nicht gereicht, aber es war ein geiler Fight, der nochmal eng geworden ist, ohne wirklich knapp zu werden. Also man hat halt schon gesehen, okay, die Runden reichen nicht mehr. Und das war ein bisschen schade, aber ansonsten war das schon ein Grand Prix, der Spaß gemacht hat.
Gut, dann einmal noch letzte Shoutout an die deutschen Eishockey-Freunde und Freundinnen. Da ist gerade, also WM am Start. Ich glaube, wir spielen heute das Viertelfinale gegen die Schweiz, was eigentlich immer ein relativ gutes Matchup für uns war. Gruppenphase war okay, nur gegen die Schweden verloren. Und
nicht auch gegen die USA?
Ah, ja, und gegen die USA, also nur gegen die Schweden so richtig aufs Maul bekommen. Gegen die USA war, glaube ich, sogar wirklich okay. Und
war das nicht auch irgendwie ein 6-1 oder sowas?
Ah, Storno, also glaub, wir haben auch gegen die USA 6-1 verloren, ja. Gut, das war in meiner Wahrnehmung falsch.
Ja, und das ist halt gerade so ein bisschen dieses Thema, dass die Deutschen zwar wieder okay gut unterwegs sind, so ja, sonst wärst du nicht in einem Viertelfinale. Die Großen bereiten uns aber mehr Probleme als die letzten Jahre, wo es dann ja auch letztes Jahr dieses Wintermärchen im Sommer gegeben hat. Und die Schweiz darf sich da halt leider auch dazu zählen zu den großen Namen. So ja, gegen die Eidgenossen hat es die letzten Jahre eigentlich gut funktioniert, aber dieses Jahr sehe ich es leider noch nicht so. Also ich sehe es nicht kommen, dass Deutschland da tatsächlich auch den Coup schaffen wird. Ey, vielleicht nehmen wir hier nächste Woche auf und der Take ist wieder bodenlos gealtert und wir haben die Schweiz 7-2 aus dem Stadion geknallt, aber in meinem Read wird das heute leider nichts, aber trotzdem so ein Weltmeisterschaftsviertelfinale zu erreichen, das ist definitiv eine Erwähnung wert für ein tendenziell, darf man sagen, nicht Eishockeyland Deutschland, weil also Eishockeyländer sind schon eher Tschechien, Schweden, Schweiz, Kanada, USA, also da sind wir ja auch wirklich einfach noch nicht.
Nö. Ja, werden wir, glaube ich, auch nicht hinkommen. Gut, dann habe ich nichts mehr auf meinem Zettel stehen.
Nö, aber war ja auch schon wieder viel. Stunde 16 haben wir dieses Mal wieder voll gemacht und entsprechend runde Episode, aber auch einfach viel zu erzählen. Danke, Toni. Das soll mein Fazit für diese Woche werden und jetzt macht das Ding auch komplett.
Gut, tschüss, bis nächste Woche. Dann wieder Mittwoch hoffentlich.